Von Anfang an eben die Adresse meiner Website geben und da sind freie Artikel zum Runterladen, Referenzen, zusätzliches Informationsmaterial, wenn ihr nachher das noch verfolgen wollt. Und bevor meine richtige Rede beginnt, habe ich zwei Ankündigungen. Und die Wissenschaft, die ich euch präsentieren werde, kann buchstäblich euer Leben verändern. Und als ich zum ersten Mal anfing, Vorträge zu halten, habe ich auch gesagt, also das ist das Profundeste und Tiefgreifendste auf dem Planeten, was es gibt. Und dann haben die Leute im Publikum mich so angeschaut und haben gesagt, also dein Leben schaut jetzt nicht so besonders gut aus. Und ich habe dann darauf geantwortet, mach das so, wie ich es sage, nicht so, wie ich es mache. Also das Geheimnis, das ich herausgefunden habe, besteht aus zwei Teilen. Das erste ist, es zu wissen, das Wissen darüber zu haben. Und das zweite ist das Wichtigste und das ist, was ihr tun müsst, nämlich diese Wissenschaft in eurem Leben anwenden und verwenden, denn sonst passiert nichts. Und ich sehe es in meinem eigenen Leben. Wenn es einen Himmel gibt, dann ist er jetzt hier. Und das kommt daher, dass ich mein eigenes Wissen in meinem eigenen Leben auch anwende und das ist der wirkliche Punkt.
Okay, and number two.
Und die zweite Ankündigung ist, die Medizin, die Menschen in der Medizin bewirken Wunder, aber es gibt auch große Probleme in der Medizin. Also die Medizin bewirkt Wunder, wenn es um Trauma geht, also wenn man irgendetwas rausnehmen oder reintun oder wenn man sich etwas bricht oder so, dann macht die Medizin wirklich Wunder. Aber wenn es um andere Krankheiten geht, wie zum Beispiel Krebs, Diabetes oder Alzheimers, da macht die Medizin ihren Job nicht so gut. Und der Grund ist, es sind nicht die Ärzte, die das nicht können oder nicht machen wollen, sondern sie bekommen keine Ausbildung. Die Ausbildung, die wir für die Ärzte haben, macht nichts. Ich war 20 Jahre lang Professor und habe auf einer medizinischen Uni unterrichtet. Und die jungen Ärzte bekommen keine angemessene und umfassende, komplette Ausbildung. Und der Grund ist, dass die Pharmaindustrie nicht möchte, dass wir unterrichten und lehren, wie man sich selbst heilen kann. Wenn ich also etwas Schlechtes über die Medizin sage, meine ich damit nicht die Ärzte an sich. Ich bin Zellbiologe und ich möchte euch etwas erzählen über eine falsche Wahrnehmung, die ihr vielleicht habt. Wenn ihr euch in den Spiegel schaut und euch seht und eine Person schaut aus dem Spiegel zurück auf euch, das stimmt nicht. Ihr besteht aus 50 Billionen Zellen und die Zellen sind die lebenden Einheiten, die Entitäten. Ihr seid also eine Gemeinschaft und nicht eine Einzelperson. Aber euer Verstand, euer Geist ist die Regierung für diese 50 Billionen Zellen. Wenn ihr eine gute Regierung habt, dann habt ihr Gesundheit. Wenn ihr eine Regierung habt wie die Vereinigten Staaten, dann schaut schlecht aus. Also der starke, der mächtige Teil, der ist im Geist. Ich werde aus folgendem Grund über Zellen sprechen, denn jede Funktion, die ihr im menschlichen Körper seht, ist bereits in jeder Zelle vorhanden. Jede Zelle hat ein Atmungssystem, ein Verdauungssystem, ein Ausscheidungssystem, ein Nervensystem und sogar ein Immunsystem in jeder einzelnen Zelle. Also es ist leichter zu verstehen, wie eine Zelle funktioniert, als zu verstehen, wie 50 Billionen Zellen funktionieren. In der Philosophie gibt es zwei Überzeugungen, wie das Leben funktioniert, und das sind zwei Überzeugungen, die sehr gegensätzlich sind. Und diese Überzeugungen kommen von den alten Griechen, noch vor Christus. Und die erste Überzeugung kommt von einem Mann, von Demokrit. Er ist der Mann, der uns das Wort Atom gegeben hat. Und das hat er gesagt darüber, wie das Leben geht. Und er hat gesagt, das, was du physisch siehst, das ist alles, was es gibt. Da im leeren Raum, da ist nichts. Wenn du das Leben verstehen magst, dann musst du Atome verstehen. Und Atom heißt unteilbar, unzertrennbar, also das kleinste Ding, ein Atom. Es gibt also Atome und dann ist der leere Raum. Die Atome sind also im Raum drinnen. Und Bewegung ist, wenn Atome aufeinandertreffen und dann so wie Billardkugel auseinandergehen. Das Leben sind also Atome, die miteinander kollidieren, aufeinandertreffen. Sokrates gibt uns eine ganz andere Ansicht darüber und Sokrates hat eine dualistische Ansicht und Philosophie. Und er sagt, es gibt eine unsichtbare Energie, eine Form oder Seele, die der Materie dann Form verleiht. Und dass diese Energie vor dem Leben bereits hier war und für immer da sein wird, also dass die getrennt ist von der Materie. Dass diese Energie perfekt ist, ein Ideal. Und sie ist unveränderlich. Und dann spricht er von der materiellen, von der physischen Welt. Und er sagt, dass die materielle Welt unvollkommen ist oder ein korrupter Schatten des Ideals. Man kann sich also das Konzept eines perfekten Kreises vorstellen, aber mit einem Bleistift kann man keinen perfekten Kreis machen und zeichnen. Also dass die unsichtbare Welt perfekt und vollkommen ist und die materielle, die sichtbare nicht. Und das ist auch das Fundament der Kirche, die sagt, in dieser Welt wollen wir nicht sein, wir wollen in der vollkommenen Welt dann sein. Es gibt also zwei Überzeugungen darüber, wie Zellen kontrolliert und gesteuert werden. Die erste Überzeugung ist, die Kontrolle kommt von außen hinein und die andere Ansicht ist, dass die Kontrolle und Steuerung von innen geschieht und nach außen geht. Also dass das von außen kommt, das geht auf Sokrates zurück, dass eine Form, ein Ideal von außen hereinkommt, eine Seele und Leben gibt. Und das sind die sogenannten Spiritualisten. Und im Gegensatz dazu, die Anhänger von Demokrit sprechen von Atomen und von das sind die Mechanisten. Und in der heutigen Welt ist die Religion, das sind die Anhänger von Sokrates und die Wissenschaft folgt Demokrit. Der Glaube an Demokrit beruft sich auf Isaac Newton. Also Newton glaubte, dass der Raum und die Sterne, das ist so wie eine riesige Maschine, also himmlische Mechanismen. Und dann hat er eine mathematische Sicht geschaffen, die Integral- und Differentialrechnung, und hat die Daten reingegeben, zum Beispiel der Mond, wie er um die Erde kreist. Und damit hat er eingeschlossen die Masse, die Schwerkraft und die Beschleunigung. Und mit seinen Gleichungen und Berechnungen konnte er die genaue Bewegung des Sonnensystems vorhersagen. Aber er hat in diese Gleichung keinen Gott, keinen Spirit, keine Seele, keine Energie da reingegeben. Er hat also das Universum vorhergesagt, indem er nur die Materie studiert hat. Und als Schlussfolgerung hat er gesagt, das Universum ist eine Maschine. Und wenn das so ist, dann war die Einsicht von Demokrit richtig, denn das gründet sich alles auf den Materialismus. Also die Wissenschaft einschließlich der Medizin schließt keine unsichtbaren Kräfte, keine Energien, keinen Spirit in ihre Theorien und in ihre Einsichten mit ein. Und das Konzept von René Descartes, der spricht über einen Körper und dann hat er die berühmten Worte gesagt, cogito ergo sum. Und der hat den Geist, den Mind, mit hineingebracht. Aber nach Newton trennen wir diesen Geist vom Körper und das ist eine Lebenskraft. Und in der newtonschen Physik, die sich nur auf Materie gründet, eliminiert man den Geist und die Lebenskraft. Und dann bleibt der Medizin nur noch der physische Körper über, den sie studiert. Also wenn das Universum eine Maschine ist, dann kann man die auseinandernehmen und sie studieren und dann wird man wissen, wie das Universum funktioniert, wenn man sich so die Teile alle anschaut. Also betrachtet man den menschlichen Körper und der menschliche Körper ist eine Maschine. Also in der Medizin wird der menschliche Körper auseinandergenommen, die Moleküle werden angeschaut und dann wird die Gesundheit oder Krankheit bestimmt durch das Betrachten der Moleküle. Also die Mission der modernen Wissenschaft besteht darin, Wissen zu erlangen, das zur Kontrolle und zur Herrschaft über die Natur dienen kann, denn das ist ja eine Maschine. Es ist also wichtig zu verstehen, wo die Kontrolle, wo die Steuerung in der menschlichen Maschine ist. Und von Charles Darwin, und Darwin hat gesagt, diese Kontrolle und Steuerung wird von den Eltern an die Kinder weitergegeben, denn die Eigenschaften der Eltern kommen über die Kinder und die steuern dann das weiter. Und da man nur nach physischen Dingen, nach Chemikalien gesucht hat, da haben sie die Spermien und die Eier auseinandergenommen, um zu schauen, welche Chemikalien, welche chemischen Stoffe das Leben kontrollieren und steuern. Und 100 Jahre nach Charles Darwin haben James Watson und Francis Crick uns die Geschichte von der DNA der DNS erzählt. Die DNA ist eine Doppelhelix. Und das Muster für das menschliche Material ist in einer einfachen Helix. Jeder Strang also hat ein Muster. Das Muster ist in den sogenannten Basen. Der genetische Code, die Buchstaben für die Basen sind A, T, C und G, glaube ich. Und die Sequenz oder die Anordnung dieser Basen, das bestimmt die Struktur des Proteins des Eiweißes. Und es gibt über 150.000 unterschiedliche Proteine, die einen menschlichen Körper ausmachen. Die Proteine, die bestimmen die physische Struktur und auch die Funktionen. Dafür sind sie auch zuständig. Aufgrund seiner Überzeugung hier hat Francis Crick das sogenannte zentrale Dogma aufgestellt. Das sind so wie die 10 Gebote der Biologie. Das heißt, du bist das Protein, du bist Protein. Aber woher kommst du? Und die Information fließt in einer Richtung. Also von der DNS zur RNS zur Protein, das bist du. Also dein Schicksal und deine Struktur ist in der DNS programmiert. Das Konzept des zentralen Dogmas, das ist das, was in den medizinischen Unis unterrichtet wird. Und ich habe das auch weiter unterrichtet und ich wusste erst, nachdem ich von der Uni weg war, was das Wort Dogma eigentlich bedeutet. Und die Definition von Dogma ist eine Überzeugung, die auf religiöser Überzeugung beruht und auf religiösen Sachen und nicht am wissenschaftlichen Gedanken. Also habe ich 20 Jahre lang auf der medizinischen Uni Religion eigentlich unterrichtet. Ein anderer Name für das zentrale Dogma ist das sogenannte Primat der DNS. Und Primat heißt erste Ursache. Also alles, was im Leben so ist, die erste Ursache ist die DNS. Also die DNS, die Gene, kontrollieren und steuern das Leben. Also dieses Bild hier, wurdest du so geboren? Das enthüllt, dass all unsere Eigenschaften, all unsere Merkmale, physisch, emotional, Verhalten, dass das alles in der DNS programmiert ist. Als wir das in den Schulen unterrichteten, nannten wir es genetischer Determinismus. Dass Gene den Charakter deines Lebens steuern, kontrollieren und bestimmen. Aber du hast dir die Gene nicht ausgesucht, mit denen du gekommen bist. Du kannst die Gene nicht verändern, mit denen du gekommen bist. So wirst du ein Opfer dessen, was du geerbt hast. Wenn in deiner Familie Krebs oft vorkommt oder Herzerkrankungen, dann glaubst du, du bist ein Opfer dieser Krankheiten. Und die Wissenschaft lehrt euch also, dass die Gene das sind, die alles bestimmen, und das macht einen selbst dann machtlos. Und wenn Menschen glauben, dass sie machtlos sind, dann werden sie verantwortungslos. Aber die Frage ist letztendlich, was für eine Überzeugung vermitteln wir und lehren wir? Was wir in der medizinischen Uni gelehrt haben, das ist das konventionelle medizinische Modell. Du bist eine biochemische Maschine, die durch die Gene gesteuert wird. Und das gründet sich alles auf Logik. Also wenn ein Heilungsberuf mit der Natur und mit der Wissenschaft arbeitet, dann sollte diese Heilungstätigkeit zum Nutzen des Patienten stattfinden. Aber wenn die heilende Profession, also die in der da tätig sind, die Wissenschaft und die Natur nicht verstehen, dann könnte das zum Nachteil des Patienten gereichen. Die Haupttodesursachen in den Vereinigten Staaten sind folgende. Also die dritthäufigste Ursache ist Krebs, wo über 550.000 Menschen jährlich dran sterben. Das zweite sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo rund um die 700.000 Menschen jährlich sterben. Und die Haupttodesursache, das ist die sogenannte iatrogenische Krankheit. Und das heißt Erkrankung aufgrund von medizinischer Behandlung. Also 784.000 knapp Menschen sterben jährlich durch medizinische Behandlung, nicht durch ihre Krankheit, sondern dadurch, wie sie behandelt werden. Über 300.000 Menschen sterben als Folge von Medikamenten, die ihnen verschrieben wurden. Also der Glaube an dieses medizinische Modell ist falsch. Es gibt diese vier Annahmen, über die Greg auch gesprochen hat. Ich werde über drei davon sprechen und wie die mit den Zellen und der Biologie zusammenhängen und zu tun haben. Die erste Annahme ist, dass der Körper eine physische Maschine ist, der besteht aus Molekülen und Atomen. Das ist alles, was man wissen braucht. Und das ist, begründet sich auf das Newton'sche Modell, die Newton'sche Physik, wo man sich nur mit dem Material beschäftigt. Die Annahme Nummer zwei ist, dass Gene den biologischen Ausdruck steuern. Und die dritte Annahme besagt, dass die Darwin'sche Evolution für die biologische Vielfalt sorgt, die wir so vorfinden. Und ich werde jetzt über diese Annahmen im Einzelnen sprechen und wie sie mit der Biologie zusammenhängen. Also die erste Annahme über die Newton'sche Physik. Die Wissenschaft ist wie ein Gebäude mit vielen Stockwerken. Und die unteren Stockwerke sind das Fundament für die Stockwerke, die drüber liegen. Der erste Stock in der Wissenschaft ist die Mathematik. Bevor Newton die Planeten verstehen konnte und wie sie sich bewegen, musste er die Differentialrechnung verstehen. Und von der Mathematik gehen wir dann rüber zur Physik hinauf und Newton hat uns dorthin gebracht. Das Studium der Materie führt zum Studium der Chemie. Es gibt unterschiedliche Stufen von Chemie, bis man dann zur Biochemie kommt. Und das führt dann zur Biologie. Und von der Biologie gehen wir dann hinauf zur Psychologie. Und hier ist ein Gesetz involviert. Wenn eine Wissenschaft, die auf einem unteren Stockwerk ist, ihre Überzeugungen ändert, dann müssen alle nachfolgenden Wissenschaften das auch berücksichtigen und mit aufnehmen. Also in der Physik, die Physik, die wir in der Medizin verwenden, ist die Newton'sche Physik. Wir wollen also verstehen, wie die Zellen funktionieren. Dann müssen wir Mechanismen verstehen. Und Mechanik ist gleich Physik. Also man kann sagen, Newton'sche Mechanik, Newton'sche Physik oder Quantenmechanik, Quantenphysik, das Gleiche. Bevor man also verstehen kann, wie Biologie funktioniert, muss man Mechanismen verstehen. Die Newton'sche Physik haben wir besprochen, das heißt, das Universum ist eine Maschine, Materie. Aber ungefähr 1925 hat es geheißen, nein, das Universum besteht aus Energie. Also Energie, das sind so wie Wellen in einem Wasser, also Energie, die durch das Wasser bewegt. Also das ist die tatsächliche Form von Energiewellen, die sich durch den Raum bewegen. Die Frage ist, wenn zwei solcher Wellen aufeinander zukommen, was passiert, wenn die sich treffen? Und die Antwort ist, sie verflechten sich miteinander. In diesem Raum also sind Radio, Telefon, Fernseher, alle möglichen Wellen miteinander verflochten. Also die Materie, die kann ich auseinandernehmen und jedes Stück für sich untersuchen, aber Energiewellen, die kann ich nicht trennen. Also die konventionelle Wissenschaft, die reduziert, die nimmt Dinge auseinander und studiert dann Teile davon. Aber die neue Physik sagt, nein, du musst die ganze Zeit studieren, weil du kannst Energie nicht auseinandernehmen. Wenn ein Arzt also einen kranken Patienten in seiner Ordination anschaut, dann sieht er halt diesen kranken Körper und versucht herauszufinden, was da los ist. Aber was wir von der Ganzheit wissen, was alles auf den Patienten wirkt, das ist sein Beruf, seine Familie, die Gesellschaft, das Umfeld und man kann die Krankheit nicht nur im Körper finden. Also das ist jetzt, wie Energiewellen interagieren. Also ich lasse zwei Steinchen, die gleich groß sind, aus der gleichen Höhe, gleichzeitig fallen und sie treffen aufs Wasser auf. Und diese kleinen Wellen, die sind in Phase und kommen aufeinander zu. Die Frage ist, was passiert, wenn diese zwei Wellen aufeinandertreffen? Also das überlappt, die eine Welle geht in die Richtung, die rote Welle geht in die andere Richtung, überlappend. Und was man macht, ist, man zählt die Wellen quasi zusammen. 1 plus 1 ist 2. Und die zwei Wellen interferieren miteinander. Und das Ergebnis, wenn sie in Phasen sind, phasengleich, dann ist die Welle stärker. Und das nennt man konstruktive Interferenz. Es gibt auch einen gegenteiligen Effekt. Diesmal lasse ich zwei Steinchen fallen aus der gleichen Höhe, aber ein Steinchen lasse ich früher fallen. Und dann kommen nun diese kleinen Wellen wieder aufeinander zu, aber die sind nicht in der gleichen Phase, nicht phasengleich. Eine Welle ist mal oben, die andere unten und dann umgekehrt. Und schaut, was da passiert, wenn die aufeinandertreffen. Wir zählen wieder zusammen, -1 plus 1 plus 1 minus 1, dann haben wir 0. Also zwei Wellen können interferieren und sich gegenseitig auslöschen. Und das nennt man die destruktive Interferenz. Ihr habt das alle schon in eurem Leben selbst erlebt. Konstruktive Interferenz, das sind die guten Schwingungen. Und die destruktive Interferenz, die schlechten Schwingungen. Angenommen Samstagabend, ihr sollt auf eine Party gehen, seid müde und ihr schleppt euch so zur Party hin und ihr trefft dort auf Menschen, die in Wellenharmonie sind, deren Wellen in Harmonie mit euch sind. Und deren Energie und eure Energiephasen gleich geben euch mehr Kraft und dann lauft ihr so high und so ganz gerade und freudig herum. Das ist konstruktive Interferenz. Schlechte Schwingungen. Ihr seid irgendwo, wo es furchterregend ist, wo ihr Angst habt. Und ihr fühlt, wie die Energie richtig aus euch rausgeht. Was passiert ist, dass in dem Feld Energie ist, die mit euch im Konflikt ist. Und das löscht eure Energie aus. Schlechte Schwingungen. Alle Tiere und alle Pflanzen kommunizieren mit Vibration, mit Schwingung. Die Gazelle muss nicht zum Löwen hingehen und sagen, bist du ein Freund von mir? Also aus der Ferne heraus spürt schon die Gazelle die Schwingungen und sagt, schlechte Schwingungen gehe ich nicht hin. Als wir kleiner waren, wurde uns gelehrt, dass wir sensitiv, empfindsam sind für die Schwingungen, dass wir nicht in schlechte Beziehungen oder an schlimme Orte gehen. Aber uns wird eben gesagt, wir sollen nicht nach unserem Gefühl gehen, sondern darauf hören, was die Leute uns sagen. Eines Nachts, 3 Uhr früh, habe ich am Fernsehen so einen alten Film gesehen. Also es war ein englischer Film, sehr trocken, und ich wollte es gehen und abdrehen. Und dann kam dieser eine Satz, wo es sich ausgezahlt hat, die ganze Nacht wach zu bleiben deswegen. Sprache wurde angelegt, um Gefühle zu verbergen. Also der Punkt ist, alle Organismen kommunizieren durch Schwingungen und wissen, ist das ein guter Platz, wo ich sein kann oder ein schlechter Platz, wo ich sein kann und spüren die Schwingungen. Und wir Menschen haben diese Fähigkeit auch, sind aber nicht ausgebildet, diese auch einzusetzen und zu verwenden. Aber ich werde euch gleich dann zeigen, wie Schwingungen die Proteine eines Körpers verändern. Und die Proteine geben uns die Struktur und die Funktion. Also die Schwingungen können unsere Gesundheit und unsere Biologie verändern. Das ist das Bild eines Goldatoms. Und man kann es im Elektronenmikroskop sehen. Wenn ich euch eine Kamera gebe und ihr fliegt richtig durch das Atom durch und nehmt Bilder auf von einer Seite zur anderen Seite, wenn ihr zurückkommt und den Film entwickelt, wird nichts drauf sein auf dem Bild. Und das ist das Atom, das Greg auch sagt, das wir in der Schule gelernt und studiert haben. Ich habe das sogar unterrichtet, dieses Atom. Und das ist das Bild des Quantenatoms. Die Frage ist dann, wenn nun das Atom unsichtbar ist, warum kann ich nicht mit der Hand durch den Tisch gehen? Das ist das Bild eines Tornados. Und ich sage, fahr mit dem Auto 150 km/h genau da durch. Wird das Auto durch den Tornado durchfahren können, ja oder nein? Es wäre, als ob das Auto auf eine Steinmauer treffen würde, das Auto würde ganz kaputt gehen dadurch. Und dennoch, man kann den Tornado sehen, er sagt, ja, das ist physisch, aber wenn ihr die Schmutzteilchen und den Staub rausnehmt und du sagst, fahre jetzt hier 150 km/h über das Feld und das wäre wie ein klarer Tag und dennoch würdet ihr wie auf eine Steinmauer treffen. Und der Grund ist ein Kraftfeld, eine Kraft. Man kann nicht durch diese Kraft durch. Und Atome sind so wie Mini-Wirbelstürme. Und wenn wir über ein Atom in einem Lehrbuch sprechen, dann haben wir den Nukleus, den Kern und die Elektronen und diese Kreise rundherum. Die Protonen sind positiv, die Elektronen negativ geladen. Und jedes Atom hat eine gleiche Anzahl von Protonen und Elektronen. Jedes Atom ist also neutral. Allerdings sind die Elektronen nicht gleichmäßig verteilt, sodass auf der einen Seite des Atoms mehr Negatives ist und die andere Seite ist positiver. Also wenn ich also einen Voltmeter nehme und hier abmesse, ist es negativ und auf der anderen Seite positiv. Aber statt den Voltmeter zu nehmen und von negativ zu positiv zu gehen, alle Atome sind ständig in Rotation, die drehen sich ständig. Indem sich dieses Atom also dreht, und ich gebe einen Voltmeter hin, früher habe ich gelesen, rot und blau, positiv, negativ, dann sieht man diese Wellen von positiv, negativ, weil es sich ja dreht, und die zeichne ich auf. Und wenn man dann den Charakter des Atoms betrachtet, sieht man, dass der Charakter eine Welle ist. Also in der heutigen Physik studiert man dann die elektrische Aktivität von Atomen. Und als ihr und ich in die Schule gegangen sind, hat man die physikalischen Eigenschaften des Atoms, die Masse und das Gewicht gelernt. Und heute studiert die Physik eben die Schwingung, die Vibration und nicht das Physische, sodass alle Atome eben Wellen erschaffen. Und das Bild des Atoms, das sind also die Wellen und in der Mitte das Atom. Wenn wir also Atome studieren wollen, wenn man die Newton'sche Physik verwendet, dann studiert man zwei Atome, die aufeinandertreffen und kollidieren, so wie Billardbälle. Aber in der Quantenphysik studieren wir nicht die Partikel, nicht die Teilchen, sondern die Wellen. Und wir studieren, wie die Wellen interagieren, die Interferenz. Und so gibt es zwischen den Atomen konstruktive und destruktive Interferenz. Und all diese Wellen zusammen nennt man das Feld. Ihr besteht also aus Atomen, aber ihr seid auch das Feld. Ihr seid also mit allem verbunden. Denn ihr könnt Wellen nicht auseinandernehmen und trennen. Und das ist eine neue Technologie, die Bilder von Atomen und Elektronen zeigen kann. Und ein Wissenschaftler kann die Atome manipulieren und so wie einen Kreis aus diesen, einen Zaun aus diesen Atomen machen. Und in diesen Zaun gefangen, eingeschlossen sind zwei Elektronen. Und im Bild des Elektronenmikroskops kann man die Wellen dieser beiden Elektronen sehen, das sind die Wellen hier. Und dann kann man sehen, wo die Wellen des einen Atoms mit denen des anderen Atoms interferieren und interagieren. Und die neue Physik also sagt, sucht nicht nach Partikeln, nach Teilchen, sondern sprecht über die Wellen und das Feld. Das ist ein Auszug aus Scientific American, dieser Zeitschrift, und hier interessiert mich nicht der Titel, sondern der Untertitel. Und die Relevanz ist, besteht ihr aus Atomen und Molekülen, ja oder nein? Denn wenn das so ist, dann gebt ihr Licht und Energie ab, strahlt ab und absorbiert auch Licht und Energie. Also ihr seht euch als eine physische Entität, aber in der neuen Physik seid ihr Energiewellen, die jetzt im Raum miteinander interagieren. In den alten Tagen, das war das einzige farbige Bild in meinem Chemiebuch. Und das ist das Emissionsspektrum jedes Elements im Periodensystem und die sind für jedes Atom unterschiedlich. Interessant ist, dass in der Medizin studieren wir Energie nicht. Der Grund ist, die Pharmafirmen, die verkaufen Drogen, Medikamente und nicht Energie. Interessant ist allerdings, dass jedes Element seine eigene Schwingungsfrequenz hat. Und die neueste Technologie in der Medizin wurde von Physikern entwickelt. Also diese CAT, Sonogramm und Ultraschalluntersuchungen. Interessant ist, die Physiker haben die Maschine hergestellt, aber was man liest, sind die Schwingungen der Zellen im Gewebe. Und die unterschiedlichen Schwingungen können einem dann sagen, ob die Zellen gesund oder krank sind. Aber die Ärzte verstehen die Natur von Energie nicht. Und sie verwenden das bloß als Landkarte, um herauszufinden, wo der Krebs ist. Nehmen sie das Skalpell und schneiden halt den Krebs raus. Aber erinnert euch, alle Atome geben Energie ab und alle Atome absorbieren Energie. Und wenn zwei Energien in Interferenz kommen, kann man das eben verändern von der destruktiven Interferenz, wo sich das auslöscht und null ist, zur konstruktiven Interferenz, wo das zunimmt an Kraft. Also statt ein Skalpell zu nehmen und diesen Krebs herauszuschneiden, sollte man eigentlich Energie nehmen können, da reintun und das bewirken, dass der Krebs weggeht. Und das ist die physikalische Erklärung und das Fundament durch Heilung, für Heilung durch Handauflegen für tausende Jahre. Also das ist ein einfaches Experiment, das ich im Eigenbau zu Hause ganz leicht und billig herstellen kann. Also ich habe ganz ein Stück Eisen genommen, eine Feile, dran gefeilt und Eisenfeilspäne erzeugt. Dann habe ich den in einen Salzstreuer getan und so aufs Papier gestreut wie Salz. Jedes Mal, wenn ich diese Feilspäne so rausschüttle, dann bekomme ich ein anderes Muster. Wenn ich das wegwerfe und es nochmal mache, kriege ich wieder ein zufällig angeordnetes Ding. Aber das nächste Experiment, das ist ein bisschen teurer. Ich muss mir ein Magnet kaufen dafür. Und jetzt verteile ich, schütte ich diese Feilspäne aus. Was kriege ich? Also ich bekomme das magnetische Feld, das diese Feilspäne mir zeigen. Und das ist eine sehr wichtige Bedeutung, eine Signifikanz. Die Feilspäne ohne das magnetische Feld, das ist zufällig. Aber wenn ich das Feld reintue, dann formt das Feld die Materie. Und die Bedeutung ist, ich werde kurz Albert Einstein zitieren. Einstein hat gesagt, das Feld ist die einzige bestimmende Kraft des Teilchens. Also die Energie, das unsichtbare Feld, formt die Materie. Kann man das Muster der Eisenfeilspäne erklären, wenn man das Feld nicht versteht? Ja oder nein?
Nein.
Könnt ihr das Muster meiner Zellen erklären in Gesundheit und Krankheit, wenn ihr das Feld nicht versteht? Deshalb hat die Medizin versagt, denn sie möchte die Struktur von Gesundheit und Krankheit verstehen, aber sie schließt das Feld in ihre Studien nicht mit ein. Also das Feld ist die einzige bestimmende Kraft des Teilchens und Teilchen sind Materie und ihr seid Materie, also euer Sein wird durch das Feld bestimmt und gesteuert. Also das heißt, dass die Medizin die Krankheit und Gesundheit nicht versteht, weil sie das Feld nicht mit einbezieht und nur auf die Materie, auf die Partikel sich bezieht. Also die Newton'sche Physik hat gesagt, beschäftige dich nur mit dem Körper und studiere den. Und die Quantenphysik sagt nein, die sagt, Materie und Energie sind miteinander verbunden. Und in der neuen Physik bringen wir nun den Geist, den Mind, welches Energie ist, wieder zurück in den Körper und dann kommen wir wieder zurück zu dem, was Einstein sagte. Also der Geist, der Verstand ist das Feld und der gibt dem Körper Form. Wovon ihr also überzeugt habt und was ihr denkt, das verändert den Körper. Wenn wir Menschen sehen, wenn ihr uns seht oder wir ins Publikum sehen, dann sehen wir Menschen so wie einzelne Teilchen wie Maschinen. Aber das ist eine Illusion, denn wir sind nichts anderes als interagierende Wellen. Deshalb kann eine Person auf eine andere Person wirken, einfach weil sie im Feld ist. Wir gehen also zurück zur Wissenschaft und sagen, das stimmt nicht. Es gibt eine neue Mathematik, die fraktale Mathematik, die unsere physische Welt erklärt. Eine neue Physik, die Quantenphysik, die die Welt auf energiemäßig neu erklärt. Eine neue Chemie, die Elektrochemie, die mit den Schwingungen von Atomen sich befasst. Und die Biologie und die Psychologie haben diese neuen Wissenschaften noch nicht mit hineingenommen. Definitionsgemäß sind Biologie und die Medizin nicht wissenschaftlich. Als die Zellen zuerst benannt wurden, um 1600 herum, schaute Leeuwenhoek auf totes Pflanzengewebe. Und er sah die Zellwände um die Zellen herum, die Zellwände, aber die Zellen waren tot, deshalb war das leer drinnen. Also nannte er diese Räume Zellen, so wie Gefängniszelle, aber das ist der falsche Name. Und heute bedeutet das Wort Zelle etwas anders und das ist angemessener. Und denn Zelle wird auch verwendet für eine Art von Batterie, so wie Brennstoffzelle oder Trockenzelle oder Taschenlampenzelle. Also jede Zelle in eurem Körper hat eine positive Spannung innen und eine negative außen. Jede lebendige Zelle ist wie eine Batterie. Jede Zelle hat ungefähr 1,4 Volt. Das ist nicht so viel,
aber
50 Billionen Zellen im Körper, also da kommt was zusammen, 50 Billionen Zellen mal 1,4 Volt sind 700 Billionen Volt Elektrizität in eurem Körper hier und jetzt. Und mit Training und Meditation könnt ihr diese Energie namens Qi fokussieren und ihr könnt diese Energie für Heilung verwenden. Verachtung und Spannung können Menschen richtig explodieren, also in zu Asche verbrennen. Also die Annahme Nummer eins ist falsch. Annahme zwei, welche besagt, die Gene steuern den biologischen Ausdruck. Also in den Lehrbüchern heißt es, der Kern, der Nukleus, kontrolliert das Leben. Und das ist in den heutigen Lehrbüchern vom Gymnasium bis Uni. Und der Kern enthält die DNS, und das heißt, die DNS ist die Kontrolle, die Steuerung. Wie vorhin erwähnt, jede Funktion in eurem Körper ist bereits in jeder Zelle vorhanden. Also da, wo ihr im Körper ein Organ habt, hat die Zelle ein sogenanntes, die Zellorganellen, also ein kleines Mini-Organ. Und in den Lehrbüchern heißt es, der Nukleus, der Kern gleich Gehirn, entspricht dem Gehirn. Also wenn man von einem Organismus das Gehirn entfernt, stirbt der Organismus. Aber wenn man von einer Zelle den Nukleus, den Kern entfernt, dann lebt die Zelle weiter und ihr Verhalten ist unbeeinträchtigt. Manche Zellen können zwei oder mehr Monate ohne Gene weiterleben und die machen all ihre normalen Funktionen weiter. Also die Enukleation, die Entfernung des Nukleus, bedeutet nicht, das Gehirn zu entfernen. Also der Nukleus kann nicht das Gehirn sein. Aber der Nukleus macht was. Wenn ihr den Nukleus entfernt, kann die Zelle ihre Teile nicht reproduzieren oder auch sich selbst nicht reproduzieren. Der Nukleus ist also nicht das Gehirn, der Nukleus ist die Gonade. Nachdem die Wissenschaft ein männliches Geschäft ist und auch die Männer mit diesem Organ denken, haben sie das gleich mal zum Gehirn der Zelle gemacht. Also der Nukleus kontrolliert und steuert die Zelle nicht. Der Nukleus ist zuständig für die Reproduktion der Teile. Und dann sind wir hergegangen und haben versucht, all die Gene zu finden, die einen Menschen ausmachen. Und das menschliche Genomprojekt sollte das letzte Biologieprojekt sein und das ultimative. Denn wenn wir einmal alle Gene kennen und alles über sie wissen, dann sollten wir doch ein menschliches Wesen kontrollieren und steuern können ganz. Es braucht ein Gen, um ein Protein zu machen. Es gibt 150.000 unterschiedliche Proteine. Wie viele Gene braucht man dafür? 150.000. Ja, das ist es, was man braucht. Wie viele Gene haben wir gefunden im menschlichen Genomprojekt? 23.000 ungefähr. Jetzt haben wir ein Problem. Es sind nicht genug Gene vorhanden, um einen Menschen zu schaffen. Und was ist also falsch? Unsere Überzeugungen falsch. Wir irren uns total, wenn wir glauben, dass unsere Gene das Leben steuern und lenken. Die Gene kontrollieren nicht die Biologie. Das ist die Tatsache. Annahme Nummer zwei.
Falsch.
Wrong.
Wrong. Good.
I'm learning. In meiner Forschung vor 40 Jahren habe ich angefangen, mit Stammzellen zu arbeiten. Die Leute glauben heute, dass Stammzellen etwas ganz Neues sei. Ich habe sehr viel von Stammzellen gelernt. Das Geheimnis des Lebens habe ich von Stammzellen gelernt. Also jetzt, in jedem von euch, ihr habt Stammzellen in eurem gesamten Körper. Und diese Stammzellen können jegliches Organ oder Gewebe in eurem Körper ersetzen. Und ihr solltet fähig sein, jung zu bleiben, hunderte Jahre, worüber Greg dann noch sprechen wird. Und jetzt könnt ihr fragen, ja, und warum werden wir dann alt? Und die Antwort ist, weil der Geist die Zellen und die Gene steuert und kontrolliert. Und wir glauben kollektiv ans Altern. Meine frühe Forschung, also ich habe eine Gewebekultur mit vielfältigem Potenzial, Multipotenzialstammzellen. Das sind Klone, was besagt, dass sie alle genetisch ident sind. In meinem Experiment nehme ich eine Gruppe Zellen und gebe die in eine andere Petrischale mit einem anderen Umfeld, also Umfeld A. In diesem Medium, Kulturmedium A, in diesem Umfeld bilden diese Stammzellen Muskeln. Aber ich könnte zurückgehen und die genetisch genau identen Zellen nehmen und eine Petrischale in Umfeld B geben und dort bilden sie Knochen. Oder, und ich könnte genau die gleichen Zellen wieder nehmen und sie in Kulturmedium C geben mit einem anderen Umfeld und die Zellen bilden Fett. Also was bestimmt nun das Schicksal der Zelle? Das Umfeld, die sind genetisch genau ident, nur das Umfeld, die Umgebung war anders. Ich habe diese Arbeit 1977 publiziert. Also das klingt jetzt etwas Latein, Chinesisch oder sonst was, eine detaillierte strukturelle Analyse normaler und modulierter Zellen in myogenischen Kulturen. Es klingt Latein, also die Wissenschaft ist wie die Kirche. Wir können also nicht verstehen, worüber man da spricht. Aber was bedeutet das? Aber es ist der erste wissenschaftliche Bericht, den ich gegeben habe, wie die Umfeld, die Umgebung, das Schicksal der Zelle steuert und kontrolliert und beeinflusst. Und ich habe das Wort moduliert, also verändert genommen, weil es gab kein anderes Wort. Meine Kollegen interessierten sich nicht für diese Arbeit, denn die interessierten sich für das menschliche Genom. Also ich war angestellt als Professor und dennoch ging ich weg und verließ die Universität, weil sie nicht wissenschaftlich waren und das nicht verstehen wollten. Also landete ich bei einer besseren Universität. Ich ging dann nach Stanford auf die medizinische Fakultät. Und dort habe ich die Experimente wiederholt, aber noch verfeinerter. Und da komme ich mit meiner Arbeit auf das Cover dieses angesehenen Journals, Differentiation heißt das. Aber ich hätte lieber das Cover vom Rolling Stone gewollt. Aber das ist halt Wissenschaft. Und wiederum auch nachdem, die Wissenschaftler haben sich nicht dafür interessiert. Also habe ich zum zweiten Mal eine Uni verlassen und dann habe ich das Buch geschrieben über die intelligenten Zellen, wie die Zellen funktionieren. Und in meinem Kapitel 2, da bringe ich den wissenschaftlichen Beweis, um aufzuzeigen, dass die Gene nicht die Biologie kontrollieren und steuern. Und ich führe auch ein in die spannenden Entdeckungen von Epigenetik. Und die Epigenetik ist ein neuer Bereich der Biologie, die aufzeigt, die Geheimnisse oder die Mysterien, wie das Umfeld, die Umwelt, die Natur, das Verhalten von Zellen verändert, ohne den genetischen Code zu verändern. Ich nenne Kapitel 2, es ist das Umfeld Dummkopf. Das lehnt sich an Präsident Clinton, der in einer Wahlkampagne gesagt hat, es ist doch die Ökonomie Dummkopf. Und fünf Monate, nachdem ich das geschrieben habe, heißt, was weiß ich schon, ich bin nicht auf einer Uni. Und dann eines der angesehensten Zeitschriften in der Welt, Nature heißt das, fünf Monate nach meinem Buch, kam ein Artikel heraus, Stammzellen sind in einem konstanten Gespräch oder Interaktion mit ihrem Umfeld. Das erkennen die Biologen jetzt schnell. Bei einigen war es nicht ganz so schnell. Was glaubt ihr, wie die Überschrift dieses Artikels in Nature war? Auf die Umwelt kommt es an. Das ist die gleiche Geschichte. Die Wissenschaft sagt jetzt, was ich seit 30 Jahren sage, das spricht sich jetzt langsam herum. Und es gibt eine neue Wissenschaft, wie Zellen funktionieren. Nach der Mittagspause werde ich euch die Wissenschaft zeigen, wie Zellen tatsächlich funktionieren. Und ihr werdet dann mehr Wissen darüber haben, wie die meisten Ärzte auf der Welt heute, denn die glauben noch immer an die Gene. Jetzt wird's nämlich schneller, wir legen einen Zahn zu. Also, und das wird jetzt der lustige Teil, und da werde ich genau erklären, wie die Biologie funktioniert, und wir kommen auch drauf auf das Geheimnis des Lebens. Also, wir haben uns gefragt, wie funktionieren Zellen tatsächlich? Und das ist sehr ähnlich diesem hier, einem Uhrwerk, einer Maschine. Und so wie sich hier die Rädchen drehen und ineinander greifen und sich bewegen und handeln, so machen das auch die Proteine der Zelle. Also, wie schon erwähnt, es gibt 150.000 unterschiedliche Proteine mit unterschiedlichen Formen, die unsere Struktur bestimmen und auch unsere Anatomie. Also in der Zelle drinnen, wie in einem Uhrwerk, diese Rädchen, die greifen so übereinander, ineinander ein. Und dieses Bild zeigt drei verschiedene Arten von Proteinen. Das sind Moleküle, die sehr stark vergrößert sind. Und die Frage ist, was bewirkt, dass jedes Molekül eine andere Form hat? Wo kommt diese Form her? Unter der Haut jedes Proteins sozusagen ist so wie ein Rückgrat, das das Protein hat. So wie selbst das Rückgrat, das einem Form gibt und wir das verändern können, so ist das auch beim Protein. Das Schöne an den Proteinen ist, sie haben alle die gleichen Eigenschaften und Charakteristiken, und wenn ich über ein Protein spreche, ist das auf alle anwendbar. Jedes Protein hat ein Rückgrat und das sind verbundene Einheiten sowie die einzelnen Wirbel der Wirbelsäule. Und die Rückgratteile, die nennt man Aminosäuren. Und es gibt 20 verschieden geformte Aminosäuren. Und was jedes Protein anders macht, das ist die Länge der Kette und auch die Sequenz oder die Reihenfolge der unterschiedlichen Aminosäuren. Und die DNA, das Gen, das ist die Information, welche Aminosäure nach der anderen kommt, also die Anordnung. Das ist nicht das allerbeste Modell, weil hier sind alle Kügelchen gleich groß. Also verwende ich drei unterschiedlich geformte Rohre, ein gerades im rechten Winkel und eines, das 45 Grad gebogen ist. Das sind einfach drei aus wie vielen? Und das ist eben so vergleichbar mit den Kügelchen, die kann man aneinander stecken. Und das sind Verbindungen. Und in dem chemischen Namen sind das die Peptide, die Peptidverbindungen. Also mache ich das so ein Protein, stelle ich zusammen. Und jetzt könnt ihr sehen, dass diese Sequenz, diese Reihenfolge ein starres Rückgrat gibt. Und eine schnelle Frage. Die Frage ist, wenn ich das auseinandernehme und in einer anderen Reihenfolge wieder zusammenstecke, kommt die gleiche Form wieder raus? Und das ist ein guter Punkt, denn das bedeutet, dass jedes Protein eine ganz einzigartige Sequenz hat. Wie funktioniert es, wenn wir uns dieses Bild anschauen? Könnt ihr euch vorstellen, wie sich das bewegt? Wenn eins sich bewegt, bewegt sich das andere mit und das andere. Und wenn wir jetzt diese Getriebe, diese Rädchen mit Proteinen ersetzen, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, geistig, wenn sich ein Protein bewegt, dann wird das andere mitbewegt und das dritte auch mitbewegt. Und das ist eine Kombination von einer Protein- und Metallmaschine. Und wenn wir jetzt die Metallteile wegnehmen, haben wir die Proteinmaschine. Es gibt verschiedene Gruppen von Proteinen. Wenn die sich bewegen, dann erschaffen die unterschiedliche Funktionen. Und diese Dinge heißen Pfade. Also es gibt den Atmungspfad, einen Verdauungspfad, einen Muskelkontraktionspfad. In jeder Zelle sind diese Proteinrädchen, dieses Getriebe drinnen, und wenn die sich bewegen, erzeugen die Funktionen. Also die wissenschaftlich unterwegs sind oder Medizin oder sowas studieren diesen Krebs- oder TCA-Zyklus. Und das sind diese Proteinrädchen, übertragen genommen, wenn die sich bewegen und zusammenkommen, dann bilden sie den Krebszyklus. Jetzt ist es soweit, das Geheimnis des Lebens kommt. Bevor ich euch das Geheimnis sage, sollt ihr wissen und nicht erwarten, dass sich jetzt die Himmel öffnen und ein Lichtstrahl da runterkommt und die Glocken läuten vielleicht. Es ist nicht so ein großes Geheimnis. Also wie ein Rückgrat, so wie wir uns mit der Wirbelsäule drehen können, kann man auch hier die Form verdrehen und so weiter biegen. Ich werde euch zwei Formen zeigen und euch fragen, welche davon die stabilere ist. Das ist Nummer 1 oder 2. Und ihr könnt die Frage nicht beantworten, weil ich habe einen Faktor ausgelassen. Das gelbe Rohr, also diese beiden gelben Teile, sind beide negativ geladen. Also welches? 1 oder 2? Das hier, weil die zwei negativen Ladungen, die stoßen sich ab. Und jetzt das Geheimnis. Es gibt ein Protein und dann gibt es ein sogenanntes Signal. Das Signal kann eine chemische Substanz sein, so wie ein Medikament, eine Droge, ein Hormon oder sowas. Oder ein Signal kann auch eine Schwingungswelle sein. Aber ich werde ein chemisches nehmen, denn das kann man gut sehen. Also gelb ist negativ geladen und der Ball, der ist positiv geladen. Aber die positive Ladung ist höher, als das Gelbe negativ geladen ist. So klar? Das kommt also so daher. Und wenn es nahe ans Protein kommt, dann bindet es sich an. Was ist jetzt die Ladung dieses Endes? Und die Ladung am anderen Ende? Ist jetzt das stabiler oder dieses hier stabiler? Was hat es gemacht? Es hat die Form verändert. Es bewegt sich. Bewegung ist, wo das Leben herkommt. Wenn Proteine ihre Form verändern, dann erschaffen sie Verhalten. Wenn das Signal wieder wegkommt, was macht das Protein? Es geht wieder zurück. Besteht also aus Proteinen, das gibt euch die Struktur, aber die Bewegung, ist das Protein plus das Signal. Wenn ihr also tot seid und noch immer den Proteinkörper habt, was fehlt dann?
Das
Signal, genau. Das sind die Proteinrädchen und jedes Protein ist so wie ein Schloss und das Signal ist wie der Schlüssel. Und es gibt ein unterschiedliches Signal für unterschiedliche Proteine. Wenn das Signal sich bewegt und mit dem Protein verbindet, dann entsteht Verhalten. Wenn das Signal nicht da ist, kein Verhalten. Wenn ihr wollt, dass wieder Verhalten stattfindet, was müsst ihr tun? Das Signal. Kommt ein anderes Signal und dann geht das Protein wieder los. Also euer Körper bewegt sich, wenn die Signale kommen und er bleibt stehen und bewegt sich nicht mehr, wenn das Signal weg ist. Und das sind wieder diese drei Proteine und das sind tatsächliche molekulare Studien, wie das Protein sich bewegt. Mit Signal 1, Signal 2 und Signal 3. Das ist das Verhalten von Protein. In der Medizin sind die Signale immer so, dass das physische, chemische Substanzen sind, weil die Medizin, wie gesagt, auf Newton basiert. Und da müssen alle Signale Materie sein. In letzter Zeit schauen sich auch Physiker Proteinbewegungen an. Und das ist wieder eine Veröffentlichung in der Zeitschrift Nature. Und diese zwei Autoren, Popfristic und Goodman, haben studiert, wie sich Proteine bewegen, das Verhalten davon. Und sie wollten das Verhalten, diese Bewegung vorhersagen. So wie Newton, als er die Bewegung der Planeten vorhersagte, verwenden sie Newtonsche Physik und Newtonsche Gleichungen, um diese Bewegung vorherzusagen, zu berechnen. Es hat nicht funktioniert. Und das hier ist eine Zusammenfassung dieses Papiers, dieses Berichts. Und er schreibt, die dringlichste Frage, die von Popfristic und Goodman aufgeworfen wurde, ist, und zwar, wann werden die Chemielehrbücher anfangen, als Hilfen zu dienen und nicht als Hindernisse, nämlich für diese bereicherte quantenmechanische Perspektive, wie sich diese molekularen Strukturen bewegen und wie sie funktionieren. Denn wenn sie Quantenphysik verwenden, um die Bewegung zu studieren, da konnte man die Bewegung ganz genau vorhersagen und berechnen. Die wichtigste Schlussfolgerung daraus ist der Untertitel des Artikels und das lautet, welche sind die Kräfte, die das Drehen und das Falten von Molekülen in komplexe Formen bewirken und steuern? Für die Antworten schaut nicht in die Lehrbücher für organische Chemie. Der Grund, warum das so wichtig ist, ist, dass die Medizin sich auf die organische Chemie gründet. Und die Antworten darüber, wie das Leben funktioniert, die stehen halt nicht im Buch. In einem neueren war dieses Konzept von Materialismus nur die Materie zählt. Das ist ein neueres Papier, einige Monate erst alt. Und es geht darüber, wie biologische Funktionen gesteuert und kontrolliert werden. Und wiederum ging es um die Bewegung von Proteinen. Und zwar als quantenmechanische Maschine betrachtet. Und wenn das Licht auf das Protein gerichtet wird, wenn die Wellen phasengleich waren, dann war das Protein aktiv. Und wenn das Licht hingerichtet wurde und die Wellen nicht in Phasen gleich waren, dann wurde das Protein abgeschaltet. Für ein quantenmechanisches Objekt kann man Interferenz anordnen für bestimmte Pfade, um zu erschaffen. Und zwar, dass man erschaffen kann konstruktive Interferenz, um einen Zustand zu wählen und destruktive Interferenz, welche andere Zustände blockiert. Proteine reagieren auf gute Schwingungen und auf schlechte Schwingungen. Das ist ein Bild dieses Lichtpulses, den Sie auf das Protein richten, um es zu aktivieren oder es abzuschalten. Unsere Überzeugung, unser Glaube, die wir heute verwenden in der Medizin der chemischen Steuerung, das ist falsch, weil die Proteine reagieren auf die Schwingung. Jetzt habt ihr genug Informationen, um zu wissen, wie das Leben funktioniert. Ihr besteht aus Protein. Das Signal, wo kommt das Signal her? Das Feld, ja. Also das Feld ist das Signal, in der Medizin spricht man von Molekülen, aber in der Physik über die Energiekontrolle, Energiesteuerung. Die Energie in eurem Körper also, die das Protein steuert und kontrolliert, ist eine Lebenskraft. Also die neue Wissenschaft bringt zurück die alte Geschichte, dass die Lebenskräfte das Leben steuern. Wenn ein Signal sich also mit einem Protein verbindet und verknüpft, was passiert mit dem Protein? Es bewegt sich. Es erzeugt Verhalten. Wenn ihr gesund seid, ist euer Verhalten gut. Aber wenn ihr eine Krankheit, eine Erkrankung habt, dann ist das Verhalten nicht richtig. Frage, was kann zu einer Krankheit, zu einer Erkrankung führen? Es gibt nur zwei Sachen. Entweder das Protein ist schlecht oder das Signal ist schlecht. Also Menschen mit schlechten Proteinen, die haben die als Geburtsfehler von Geburt an. Denn wenn man mit defekten Genen geboren wird und die Gene machen das Protein, dann ist auch das Protein defekt. Aber nur weniger als 5% der Bevölkerung haben Geburtsfehler. Was bedeutet, dass 95% der Menschen eine gesunde, glückliche Existenz und ein schönes Leben haben sollten. Aber wenn ihr zu den gesunden Leuten gehört habt und jetzt krank seid oder krank würdet, was wäre das Problem? Und es gibt nur drei Arten, wie man das mit dem Signal vermasseln kann. Das erste, ein Trauma. Wenn ich hier von der Bühne falle, mir den Rücken ausrenke, was immer, dann ist eine Interferenz im Signal, da ist das unterbrochen. Nummer zwei, Gifte, Giftstoffe. Wenn die Chemie nicht gut ist im Körper, dann kann das Signal nicht durch schlechte chemische Substanzen da durchdringen. Also beide diese Sachen, die interferieren und greifen ein in die Verbreitung des Signals. Aber der dritte Punkt, das ist Gedanke, der Geist. Es ist nichts Schlimmes dran am Körper, dem Körper fehlt nichts. Es ist einfach nur, dass zur falschen Zeit das falsche Signal geschickt wird. Wenn ihr also eure Gedanken, euren Geist verändern könnt, könnt ihr die Biologie verändern. Und der Geist ist die Hauptursache für Krankheiten und Erkrankungen auf unserem Planeten heute. Ich kann jetzt sagen, das Gehirn, das steuert die Signale. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie das Gehirn der Zelle funktioniert, denn das ist der gleiche Mechanismus, wie das menschliche Gehirn funktioniert, das unser Leben steuert. Was steuert die Zelle? Das Gehirn? Wo ist es? Wo ist das Gehirn?
They know.
Yeah, they read your book. Also die Membran, die Haut quasi ist das. Ich habe vorhin gesagt, ihr und die Zelle, ihr seid das Gleiche. Und jetzt könnt ihr fragen, sage ich jetzt, dass deine Haut, dass das das Gehirn ist?
Yes!
Ja?
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 In der Embryologie, dann kommen Spermium und Ei zusammen, um die Zygote zu bilden. Und dann teilen sich die Zellen und teilen sich und machen so einen Zellklumpen, eine Kugel, Blastula genannt. Und dann bilden die Zellen drei Schichten, drei konzentrische Schichten. Die äußere Schicht heißt Ektoderm, die mittlere ist Mesodermis und die innere ist Endodermis. Und jede Schicht, die ist zuständig für ganz bestimmte Organe und Gewebe. Ektodermis, da sind zwei Dinge, die draus kommen. Die äußere Schicht, Ektodermis, die formt die Haut und das Zentralnervensystem. So wie bei der Zelle ist auch bei euch die Haut das Gehirn. Ich werde euch jetzt zeigen, wie das funktioniert. In der Zelle drinnen sind diese Proteinpfade. Und außerhalb der Zelle ist eben die Haut oder die Membran. Und das Signal kommt aus dem Umfeld, aus der Umwelt, geht durch die Membran durch und kommt da hinein, damit die Rädchen sich drehen. Und die Membran steuert und kontrolliert, ob das Signal reinkommt. Also das Signal kommt von der Umwelt, Protein schafft das Verhalten und die Membran ist wie ein Schalter. Also das ist wie die andere Dings, da ist Signal, Protein, was würde da drüben hinkommen?
Behavior.
Bravo. Also das Signal kommt aus der Umwelt und trifft auf den Schalter. Und dann sendet der Schalter eine Botschaft an das Protein der Zelle, um das Verhalten zu erzeugen. Der Schalter kontrolliert und steuert also das hereinkommende Signal. Auf der Zelle gibt es zu jeder Zeit über 100.000 Schalter. Aber alle Schalter sind ungefähr gleich. Der Schalter macht zwei Sachen. Das erste, der Schalter liest das primäre Signal. Dann schickt der Schalter zweitens ein Sekundärsignal in das Protein. Der Schalter besteht aus zwei Teilen quasi. In der Haut gibt es Rezeptorproteine und Rezeptor bedeutet Empfänger. Habt ihr in eurem Körper die großen Empfänger? Welche sind das?
Eyes,
the eyes,
no.
Nose, ears, mouth.
Okay, what's the
Was
point?
Ist der Punkt? All eure Rezeptoren, all eure Empfänger sind in der Haut eingebaut. Und diese Rezeptoren, diese Empfänger lesen die Signale aus der Umwelt. Und das ist genauso wie bei der Zelle hier, das ist so wie ein einfaches Auge, Ohr oder Nase. Der Empfänger hat eine Antenne und diese Antenne, die reagiert auf die Schwingungssignale aus dem Umwelt, auf Umfeld. Was passiert, wenn ein Signal sich mit einem Protein verbindet und andockt? Was passiert? Das Protein bewegt sich. Also das Protein hat zwei verschiedene Zustände oder Formen, eine Form vor dem Signal und eine Form nach dem Signal. Also wenn das Signal aktiv ist, dann verbindet es das Protein mit dem mittleren und mit dem rechten. Und dieses Protein, der Effektor, der erzeugt den Effekt, die Wirkung. Und es schickt ein Signal in die Zelle rein, damit die Zelle die Proteine steuert und kontrolliert. Das Primärsignal wird also vom Empfänger aufgefangen. Dann verbindet der Rezeptor, der Empfänger mit dem Prozessor, also mit dem Verarbeiterprotein quasi. Und dann verbindet sich der Prozessor mit dem Effektorprotein und das schickt dann das Sekundärsignal zum Proteinpfad. Zeige ich euch ein Video, wie das geht. Das ist der Empfänger mit der Antenne. Das ist der Prozessor. Schaut euch die beiden Formen an. Die verbinden sich nicht. Das Signal kommt, die Form verändert sich, das verbindet sich mit dem. Und dann schickt das da, das Sekundärsignal in die Zelle rein. Wenn das Signal weggeht, geht das, der Prozessor auch weg und der Schalter ist unterbrochen. Das passt, so passt es nicht zusammen. Das Primärsignal verändert die Form, verbindet das mit dem. Und dann das Sekundärsignal verändert die Form und schickt das Signal dann rein. Und dieses Signal kontrolliert und steuert dann eine ganz konkrete Funktion in der Zelle. Also so funktioniert ein Schalter. In der neuen Biologie, das ist die Zellmembran da oben und die Signale kommen aus dem Umfeld, binden sich mit einem Rezeptor und dann schickt der Effektor Signale hinein, um Proteine zu steuern und zu lenken. Und am Ende kommt das Verhalten. Also das Signal führt zum Verhalten. Diese Pfade, das ist ein neues Feld in der Wissenschaft und das heißt Signalumwandlung. Und es gibt tausende dieser unterschiedlichen Pfade. Der Name des Proteins in der Wissenschaftssprache ist kompliziert. Rezeptor, Effektor, Integral, Membran, Control, Effekt. Aber einen Namen für diesen Schalter schon vor tausenden Jahren und ihr kennt ihn. Ich verwende zuerst die Definition und dann zeige ich euch das Wort. Die Funktion des Rezeptors ist eine Wahrnehmung, eine Bewusstheit über das Umfeld, so wie Augen, Ohren, Nasen, also wo man eine Idee bekommt, was um einen herum sich abspielt. Die Funktion des Effektors ist, ein physisches Signal in die Zelle hineinzuschicken. Also ich nenne das physische körperliche Empfindungen. Die Definition des Schalters ist also Bewusstheit, Wahrnehmung der Umgebung durch eine physische körperliche Empfindung. Im Wörterbuch ist das Wort Wahrnehmung. Und die Definition von Wahrnehmung, also Bewusstheit über die Elemente des Umfelds durch physische Empfindung. Was ist der Name des Schalters, der eure Biologie kontrolliert und steuert? Wahrnehmung. Und warum das wichtig ist, weil ihr es seid und wie ihr die Welt seht, das bewirkt eure Biologie. Schlussfolgerung Nummer 1, die Wahrnehmung steuert das Verhalten. Und was verursacht Verhalten? Ja, der physische Teil, das Protein. Das Signal, der Schalter, steuert das Protein, welches das Verhalten ist. Wir haben jetzt noch gar nicht über die DNS gesprochen. Wenn ihr ein Protein in der Zelle braucht und es ist nicht da, dann braucht ihr die Blaupause, den Plan. Und das ist das Gen. Wie funktioniert das? Ich bin ganz aufgeregt, weil ich werde euch jetzt zeigen, wie ein Gen funktioniert. Aber bevor ich das tue, möchte ich, dass ihr wisst, dass wir falsch informiert worden sind. Und wenn Leute sagen, ein Gen ist angesprungen oder ein Gen hat sich abgeschaltet, dann klingt das so, als ob die Gene die Entscheidungen treffen würden. Hier ist die einfache Wahrheit. Ein Gen ist eine Blaupause, ein Plan. Wenn ihr also zu einem Architekten geht ins Büro und der Architekt arbeitet an einer Blaupause und ihr schaut ihm so über die Schulter und ihr fragt dann, ist deine Blaupause an oder abgeschaltet? Und er sagt, es gibt keinen Sinn. Eine Blaupause kann nicht an- oder abgeschaltet sein, es ist einfach eine Blaupause, ein Plan. Ein Gen kann auch nicht an- oder abgeschaltet sein, es ist einfach eine Blaupause, ein Plan. Die Frage und die Wahrheit ist, liest du diese Blaupause oder liest du sie nicht? Und diese Entscheidung trifft nicht das Gen. Es funktioniert folgendermaßen. Im Nukleus, im Kern der Zelle sind Chromosomen. Und die Chromosomen, das sind Einheiten von vererbten Sachen, Erbgut. Und die Chromosomen bestehen aus 50% DNA und aus 50% Protein bestehen die. Was macht das Protein? Und die Wahrheit ist, 50 Jahre lang haben wir Experimente gemacht, wir haben die DNA analysiert und untersucht und alles und das Protein haben wir weggeworfen. Und vor einigen Jahren haben dann Leute gesagt, also 50% Protein, das ist eine ganze Menge nur zum Wegwerfen. Was macht das eigentlich? Und die Antwort auf diese Frage wird die Zivilisation verändern. Und ich sage euch warum. Und die Antwort ist, denn wenn ihr wisst, wie die Proteine funktionieren, dann wisst ihr, dass ihr die Gene kontrolliert und steuert und nicht von den Genen kontrolliert und gesteuert werdet. Unser Chromosom ist ein DNA-Kern mit einem Proteinärmel oder einer Proteinschicht rundherum. Also stellt euch vor, dass mein Arm, mein nackter Arm, die DNA ist. Und in einem magischen Stift schreibe ich da einen genetischen Code für blaue Augen rein. Und dann sage ich, könnt ihr das Gen für blaue Augen lesen? Und dann frage ich, wie schaut es in der Zelle aus? Könnt ihr jetzt mit dem Ärmel drüber das Gen für blaue Augen lesen? Wenn ihr das Gen für blaue Augen lesen wollt, was müsst ihr zuerst machen? Zuerst den Ärmel wegnehmen? Woraus besteht der Ärmel? Und wodurch verändert sich die Form des Proteins? Das Signal. Diese neue Wissenschaft also. Das heißt epigenetische Kontrolle. Also in der Schule lernen wir die genetische Kontrolle und Steuerung. Das bedeutet einfach Kontrolle, Steuerung durch die Gene. Epi, das heißt über, so wie Epidermis. Also epigenetische Kontrolle heißt Kontrolle über den Genen. Jetzt zeige ich euch ein Video, wie das ganz einfach funktioniert. Also Chromosom, das ist DNA mit diesem Proteinärmel. Am Anfang jedes Genes ist ein Protein, das heißt das regulative Regulatorprotein. Das Signal bindet sich mit einem bestimmten Protein. Der Proteinärmel geht weg. Dann wird die DNA freigelegt. Dann kommt so ein Ding und macht eine Kopie des Gens. Und das ist dann die Blaupause, die dann gemacht wird, um das Gen zu machen, die RNA. Dann geht das Signal wieder weg und das Gen wird wieder bedeckt. Signal aus der Umwelt wählt ein ganz bestimmtes Gen aus, der Ärmel geht weg, es wird eine Kopie der DNA gemacht, das ist die RNA, und die geht weg und macht Proteine. Und dann kommt der Ärmel wieder zurück. Und jetzt schauen wir mal, was die DNA gemacht hat. Also DNA, los geht's. Mach was. Tut nichts. Also das Gen hat keine Kontrolle. Das Gen ist niemals an- oder ab, aktiv oder inaktiv. Das Gen wird gelesen oder nicht gelesen. Und was glaubt ihr, kontrolliert das Signal? Die Wahrnehmung.
Okay.
Also hier geht es wieder um die Signalumwandlung, die Rezeptoren und der Input, was von der Umwelt reinkommt. Dann reist und bewegt sich das Signal durch die Proteine, geht zum Kern und wirkt auf die Proteine des Chromosoms. Und dann wird die Kopie des Gens gemacht und das ist das Output, was rauskommt. Ihr seid nicht die Opfer eurer Gene, weil ihr eure Gene selbst steuert und kontrolliert. Eine Genblaupause mit der Verwendung von epigenetischer Kontrolle, die kann aus einer Blaupause 30.000 verschiedene Proteine erzeugen. Ihr könnt also mit guten Genen geboren werden. Und dann durch epigenetische Kontrolle Krebs erschaffen. Oder Diabetes. Und das hat nichts mit den Genen an sich zu tun, sondern mit der epigenetischen Kontrolle. Ihr könnt also mit guten Genen kommen und mutante Produkte machen, oder ihr könnt mit einem mutanten Gen kommen und normal sein. Ich werde es euch zeigen. Das ist eine mutierte Maus, sogenannte Agouti-Mutant. Also sie ist blond, dick und Diabetes hat sie auch noch. Und das ist eine normal aussehende Maus. Also normal aussehende Maus, weil das ist auch ein Agouti-Mutant. Was ist der Unterschied? Als diese Maus in der fetalen Entwicklung war, also sind der Mutter diese Zusätze gefüttert worden. Und das hat sich ausgewirkt auf die epigenetische Kontrolle und hat das Mutierte überdeckt. Ihr könnt also mutierte Gene haben, aber mit epigenetischer Kontrolle könnt ihr ganz normal agieren und ganz normal sein. Noch ein Beispiel dafür. Das ist wieder eine mutierte Maus. Das heißt Kinky Tail, also verdrehter Schwanz. Das ist auch eine mutierte Maus, die gleiche, und hat einen ganz normalen Schwanz. Also interessant ist, dass dieses Kinky, also verdrehter Schwanz, das gleiche ist, das bei Menschen Spinal Bifida Mutation erzeugt. Kann durch epigenetische Kontrolle überdeckt werden. Ihr seid also nicht die Opfer eurer Gene, denn ihr könnt jederzeit jedes eurer Gene ändern. Das folgende ist ein Zitat vom Wissenschaftler, der das gemacht hat. Also eben, da steht, sowohl die Natur als auch die Prägungen sind wichtig, beide sind miteinander verflochten, aber rein mengenmäßig überwiegt die Epigenetik. Also die Genetik ist vielleicht die Spitze des Eisbergs, aber Epigenetik ist der Körper davon, die Basis. Die Medizin hat einige Informationen darüber, über die Genetik, aber sie hat nicht sehr viel über das Größere, die Epigenetik. Wenn das in der Öffentlichkeit bekannt wird, dann gibt das zurück die Verantwortung den Menschen für ihre Gesundheit zu sich selbst. An sich selbst sind sie verantwortlich und sind nicht die Opfer ihrer Gene. Und in letzter Zeit wird das immer bekannter. In einer kürzlichen Ausgabe von Discover eben die neue Genetik, die DNS, bedingt nicht die Identität. Und yet dennoch erzählen euch jeden Tag die Medien, die Gene steuern dies und die Gene kontrollieren das. Und dann werden die Leute ganz nervös und überlegen, welche Gene in ihrer Familie sind. Und so wie Greg Braden vorhin gesagt hat, wenn ihr nach der Krankheit sucht, dann könnt ihr diese Krankheit durch Epigenetik selbst erschaffen. Zurzeit scheint es so, dass ungefähr 95% von Krebs, dass das nicht durch mutierte Gene zustande gekommen ist, sondern durch epigenetische Kontrolle. Und das kann übertragen werden wie Gene von Eltern auf die Kinder. Aber der Unterschied ist nur, dass ihr eure Epigenetik jederzeit ändern könnt. Das zentrale Dogma, also DNA, RNA, Protein und das Primat der DNS, das ist nicht komplett. Da kommt noch das Protein hinein für die epigenetische Steuerung. Aber das Protein wird kontrolliert durch das Signal und das wiederum kommt aus der Umwelt. Das ist nicht das Primat der DNA, das ist erst in der Mitte. Das ist das Primat der Umwelt. Zweitens also, zweite Schlussfolgerung, Wahrnehmung der Schalter. Das steuert, dieser Schalter, die Wahrnehmung steuert die Aktivität der Gene. Wenn ihr eure ändert, dann ändert ihr es, wie eure Gene gelesen werden. Wenn jemand euch sagt, ihr werdet eine Krankheit kriegen und ihr glaubt das, dann könnt ihr diese Krankheit auch erschaffen. Es gibt drei Schlussfolgerungen. Ich habe nicht mehr Zeit, über eine zu reden, aber ich liste sie auf.
Okay, Conclusion 1. Perception.
Wahrnehmung, wie er das Leben sieht, der Schalter steuert das Verhalten, denn das ist Protein. Und Wahrnehmung steuert auch, welche Gene gelesen werden und wie sie gelesen werden. Und für das Dritte, das ich jetzt nicht Zeit hatte, ins Detail zu gehen, ist, die Wahrnehmung kann den genetischen Code neu formulieren, neu schreiben. Die Wahrnehmung steuert und kontrolliert also das Leben. Keine zwei Menschen sehen die Welt genau gleich, sie haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Machen wir einen kleinen Wahrnehmungstest.
Okay.
Die erste Frage ist ganz einfach. Das ist wichtig, denn die Wahrnehmung steuert eure Biologie. Also der erste einfache Wahrnehmungstest. Ist die Oberfläche A gleich groß, weniger groß oder größer als B? Also mit anderen Worten, welches ist größer? Welches ist größer?
B.
Also das sind Quadrate, gleiche Form und also die haben gleiche Form. Ne? Und jetzt wird es schwieriger. Ich werde euch jetzt zwei Flächen zeigen, die nicht gleichförmig sind, nicht gleichmäßig. Ihr müsst also mit eurem Geist sehen, welche größer ist. Also das kommt jetzt darauf an, was ihr seht, ob ihr vorne sitzt oder hinten sitzt, Brillen tragt oder nicht, ob es euch gerade gut geht oder nicht. Ich verwende dazu eine Landkarte. Flächenmäßig ist Europa oder Südamerika größer? Ihr müsst jetzt so ein bisschen überschlagsmäßig berechnen, die Fläche.
The answer is
Südamerika. Südamerika ist zweimal größer als ganz Europa. Zweimal so groß. Das war doch leicht zu sehen, oder? Falsche Landkarte, sagt er. Das ist die Mercator-Mappe mit deutscher Gründlichkeit gemacht. Wo ist Deutschland hier? Deutschland ist da, das kleine Pünktchen. Ist nicht der Äquator eigentlich in der Mitte, sollte das liegen? Diese Landkarte ist falsch. Also die richtige Mappe, Landkarte, das ist die Peters-Projektion-Landkarte. Also jetzt nochmal, was ist größer, Südamerika oder Europa? Der Punkt ist, dass man Wahrnehmung lernt. Und manchmal können Wahrnehmungen richtig sein und manchmal können sie falsch sein. Da aber die Wahrnehmung die Biologie steuert und kontrolliert und da Wahrnehmungen richtig oder falsch sein können, dann ist es genauer und konkreter zu sagen, dass Überzeugungen die Biologie steuern. Das, was ihr glaubt, das erzeugt euer Leben im Innern und auch im Außen. Und wenn ich morgen zurückkomme, werde ich euch zeigen, wo eure Glaubenssätze und eure Überzeugungen herkommen. Und ich werde euch aufzeigen, warum es so schwierig ist, die Überzeugungen und Glaubenssätze zu verändern, auch wenn man es sich selbst erzählt, das funktioniert nicht so richtig. Und das ist wichtig, denn als Greg sagte, glaubst du, dass du Kraft und Macht hast und du kannst das nicht ausdrücken, werde ich euch den neurologischen Grund geben, warum das schwierig ist. Gott sei Dank. Und dann werde ich euch zeigen, wie leicht es sein kann, die Überzeugung zu ändern. Also gestern haben wir aufgehört und sind zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Wahrnehmung die Biologie steuert und kontrolliert. Denn so wie wir das Leben sehen, das bestimmt unser Verhalten, kontrolliert und steuert unsere Gene und kann sogar den genetischen Code neu schreiben, das, was wir geerbt mitgekriegt haben. Aber weil unsere Wahrnehmungen manchmal richtig und manchmal falsch sind, ist es besser, sie als Überzeugungen zu bezeichnen. Und deshalb ist es so, dass die Überzeugungen die Biologie steuern. Du bist kein Opfer deiner Genetik, sondern du hast die Verantwortung dafür, was sich in deinem Leben entfaltet. Gestern haben wir über einzelne Zellen gesprochen und heute werde ich über eine Zellgemeinschaft sprechen. Wenn ihr euch selbst anschaut, seid ihr nicht eine einzelne Identität, eine Einheit, sondern eine Gemeinschaft von 50 Billionen Zellen. Aber es ist wichtig, das Wort Gemeinschaft zu verstehen. Jede Zelle ist intelligent, aber wenn sie in einer Gemeinschaft zusammen sind, dann geben sie ihre persönliche Intelligenz auf und reagieren auf die zentrale Stimme, sodass diese Gemeinschaft eine Sache repräsentiert und darstellt, den Organismus. Und in dieser Gemeinschaft müssen die Zellen der zentralen Stimme folgen und nicht mehr ihrer eigenen. Und wenn die zentrale Stimme sagt, sterben, dann wird die Zelle sterben. Und die zentrale Stimme ist der Geist, Verstand. Und ich werde auch über die Natur, die zwei Teile des Geistes sprechen, warum es uns manchmal schwerfällt, unsere Gedanken zu kontrollieren und zu steuern. Also wie funktioniert der Geist? Zuerst einmal gibt es Signale aus dem Umfeld, dem inneren und dem äußeren Umfeld. Und die Funktion des Gehirns besteht darin, diese Signale zu empfangen und dann diese Signale zu interpretieren und diese Informationen an die Zellen zu schicken, um das Verhalten und die Genetik zu steuern. Die Funktion des Gehirns ist also Wahrnehmung. Und von dem erzeugt das der Geist. Wir haben alle schon vom Placebo-Effekt gehört, stimmt's? Der Placebo-Effekt ist, wenn ihr einen sehr positiven Gedanken habt und glaubt, dass euch etwas heilen kann, auch wenn es nur eine Zuckertablette ist, aber ihr glaubt, das sei richtige Medizin und es kann euch heilen und dann tut's das auch. Also hat euch nicht diese Tablette, diese Pille geheilt, sondern der Gedanke hat euch geheilt. Und die Statistik haben gezeigt, dass ein Drittel aller Heilungen und aller Gesundwerdungen quasi einschließlich Operationen durch den Placebo-Effekt geschehen. Das Thema ist, der Placebo-Effekt passiert, wenn man positiv denkt, positive Erwartung. Und heute Vormittag war die Frage, na, wie ist es mit dem Negativen, mit den schlechten Sachen? Und das sagt die Medizin nicht, es gibt auch das negative Denken und das ist der Nocebo-Effekt. Und mit der gleichen Kraft, wie positives Denken euch heilen kann, kann negatives Denken euch umbringen. Und das ist genau der gleiche Effekt, nur einer ist positiver und der andere ist negativer. Während der eine euch heilen kann, kann der andere euch noch kranker machen. Also der Punkt ist, dass dieses negative Denken all diese Wirkungen der Chemotherapie hervorbringen kann. Und überlegt euch mal Folgendes. Wenn der Arzt euch sagt, ihr seid krank oder ihr werdet sterben und ihr glaubt dem Arzt, weil das ist ja jemand, der sich auskennt, dann kann dieser Glaube euch die Krankheit geben und zu eurem Tod führen. Also der Glaube, die Überzeugung wird ein wichtiger Teil der Medizin. Viele von euch haben schon über das Medikament Prozac gehört. In Amerika oder überhaupt werden jedes Jahr Milliarden Dollar ausgegeben, um Prozac zu kaufen. Und hier kommt die Überraschung, dass dieses Prozac nichts Besseres ist als eine Zuckertablette. Dass es eigentlich ein Placebo-Medikament ist. Und dennoch, die Menschen, die sie nehmen, glauben so sehr an dieses Medikament, dass sie sich dann besser fühlen. Wenn ihr also glaubt, dass etwas gut ist für euch, dann wird es gut sein. Und wenn ihr glaubt, dass es schlecht ist für euch, dann wird es euch auch schlecht tun. In den Vereinigten Staaten im Süden gibt es eine religiöse Gruppe, die fundamentalen Baptisten. Und diese Gruppe, die arbeiten damit, dass sie sich so in eine religiöse Ekstase bringen. Und sie glauben, dass Gott sie beschützt. Und sie arbeiten und hantieren da mit Schlangen, mit Giftschlangen, auch Klapperschlangen und halten die in den Händen und tanzen damit. Und sie werden sogar manchmal von den Schlangen gebissen und es passiert ihnen nichts. Und schaut euch das an, manche von denen trinken sogar Strychnin in giftiger Dosis. Und wenn sie in diesem Zustand sind und das glauben, passiert ihnen nichts dadurch. Also Gift buchstäblich trinken kann, also wenn jemand sogar Gift trinken kann, warum machen wir uns so große Gedanken über diese Giftstoffe in der Luft oder in den Lebensmitteln, dass diese Dosen, dass die uns irgendetwas anhaben könnten. Sogar auf den Zigaretten, auf dem Packer steht es drauf, das tötet oder das bringt um oder schadet, was alles. Aber auch wenn ich das weiß, trinke ich trotzdem kein Strychnin. Und warum? Denn meine Überzeugung ist nicht so stark wie deren Überzeugung. Würden wir also aufwachsen und mit stärkeren Überzeugungen programmiert werden, wären wir mächtiger, als wir es jetzt sind. Also dieser Glauben und diese Überzeugungen sind wichtig für alles, für unsere Gesundheit, den Alterungsprozess, die Welt, in der wir leben. Das ist ein Bild von den wunderhübschen Damen, die tanzen in den sogenannten Palm Springs Follies. Und ich habe gefragt, was glaubt ihr, ist an diesen Frauen ungewöhnlich? Sie haben Arme, aber die Arme sind so rote Handschuhe und mit dem roten Hintergrund sieht man sie kaum. Was ist ungewöhnlich? Ihr Alter. 75 Jahre alt. Das Altern ist nicht in ihrer Überzeugung, denn sie haben diese Leidenschaft fürs Tanzen. Und diese Leidenschaft erhält sie jung und lebendig und gesund. Aber die meisten von uns sehen andere Menschen alt werden und erwarten, dass wir dann auch so alt werden müssen. Und dann der wichtigere Faktor auch, über den Greg gesprochen hat, diese Überzeugung wird dann ein Teil des Feldes. Ihr könnt also glauben wollen, dass ihr jung bleiben wollt, und die Überzeugungen aller um euch herum, die sind dann stärker und kräftiger und dann werdet ihr dadurch alt. Die Frage ist also, wenn wir es fähig sind, wirklich gesund und jung zu bleiben, warum werden wir überhaupt krank? Und eine der wichtigsten Gründe dafür ist Stress. Ich werde euch zeigen, wie Stress funktioniert, zuerst bei Zellen und dann bei Menschen. Ich gebe also Zellen in eine Petrischale und ich teile diese Gruppe in zwei Abteilungen auf. Bei einer Stelle gebe ich Nährstoffe vor die Zelle, bei den anderen Toxine, also Gifte, vor die Zelle. Dann gebe ich die zurück in den Inkubator und komme später zurück, nehme sie raus. Wo glaubt ihr, befinden sich die Zellen nach einiger Zeit in jedem Experiment? Wenn man zurückkommt, wenn es Nährstoffe sind in der Schale, dann bewegen sich die Zellen auf diese Nährstoffe zu, auf diese Signale. Aber wenn Toxine, wenn Giftstoffe in der Schale sind, dann bewegen sich die Zellen weg von diesem negativen Signal und entfernen sich davon. Wenn die Zellen also etwas sehen, das Wachstum bringt, dann bewegen sie sich mit offenen Armen auf dieses Signal zu, um es reinzunehmen. Aber wenn die Zellen Toxine sehen, dann bewegen sie sich vom Signal weg und verschließen sich. Zellen können nicht gleichzeitig offen und geschlossen sein. Zellen können nicht gleichzeitig nach vor und zurück sich bewegen. Die Schlussfolgerung ist, die Zellen können im Wachstum sein oder im Schutzmodus, aber nicht in beiden gleichzeitig. Also die Frage war, ob Bruce glaubt, dass das auch mit den Erwartungen des Wissenschaftlers zu tun hat, wie sich die Zellen bewegen zu den Toxinen oder Nährstoffen. Ja. Aber wenn man die Experimente auch ohne Erwartungen macht, dann sind die Ergebnisse unabhängig von dem Wissenschaftler selbst. Das ist eine sehr gute Frage und ich möchte auch sagen, warum. Wenn Forschungen über Medikamente von der Pharmafirma ausgeführt werden, dann wird das 4- oder 5-mal mehr zugunsten der Firma stattfinden, als wenn die gleiche Forschung von unabhängigen Menschen gemacht wird. In dem Prozess ist auch der Wissenschaftler sehr wichtig. Also es ist so, Zellen können nicht gleichzeitig in beide Richtungen sich bewegen. Sie sind entweder im Wachstum oder im Schutz. Zum Zusammenfassen, die Zellen, wenn sie im Wachstum sind, dann bewegen sie sich zum Wachstum, also sie werden angezogen von positiven Signalen. Also von negativen Signalen gehen die Zellen weg, sie werden davon abgestoßen. Aber es gibt Signale, die sind weder positiv noch negativ, die nenne ich so Aufzugsmusik. Also wenn man in einen Lift steigt und zerplätschert so Musik vor sich hin, da tanzt man nicht unbedingt mit, aber es macht einen auch nicht krank. Aber das Gleiche findet im Menschen statt. Der Geist nimmt die Umwelt wahr. Und wenn er etwas sieht, von dem er glaubt, dass das bedrohlich ist, dann schickt er ein Signal an die Zellen und dieses Signal besagt, diese Umwelt ist nicht unterstützend. Und dieses System heißt, also die Hypothalamus-Zirbeldrüse-Nebennierenachse. Der Hypothalamus ist der Teil des Gehirns, der die Wahrnehmung steuert und kontrolliert. Wenn der Hypothalamus Stress sieht, dann möchte er dem ganzen Körper mitteilen, da ist was los. Also dann schickt er ein Signal, das war nicht die Zirbeldrüse, Entschuldigung, sondern es war die Hypophyse. Schickt ein Signal an die Hypophyse und das ist die Meisterdrüse. Und diese Drüse schickt dann Signale an 50 Billionen Zellen. Aber wenn es eine Bedrohung ist, dann wird das Signal an die Nebennieren geschickt. Und das herkömmliche Verständnis der Nebennieren ist entweder kämpfen oder Flucht. Und dann setzen diese Nebennieren Stresshormone in den Körper frei. Und das Erste, was die Stresshormone machen, und hier zitiere ich ein Physiologielehrbuch, die Stresshormone bewirken, dass das Blut vornehmlich in die Arme und in die Beine geht. Und warum diese Präferenz, diese Vorliebe für Arme und Beine? Entweder weglaufen oder kämpfen. Aber es geht weiter das vor quasi. Also es bereitet es vor auf die Welt, die da ist, nachdem es geboren wird. Und die Chemie und das Blut der Mutter beeinflusst die Genetik des Kindes. Zum Beispiel die Erfahrungen der Mütter im Zweiten Weltkrieg, da gibt es eine Studie dazu in den Niederlanden. Als es nicht genug Essen gab und die Menschen verhungerten, da wurde diese Mangelernährung der Mutter weitergegeben an das Kind und hat auf das Kind gewirkt, auf die Genetik. Und als das Kind dann groß geworden ist und selbst Babys hatte, wurde dieser Einfluss des Verhungerns an die nächste Generation weitergegeben. In der Wissenschaft nennt man das den Großmutter-Effekt, dass die Großmutter zwei Generationen nach vor noch beeinflusst. Also wie gesagt, die Medizin sagt, die Gene, das Baby wird nur von den Genen kontrolliert. Und dass das Nervensystem und das Gehirn erst kurz vor der Geburt richtig funktionieren. Und das ist jetzt bewiesen worden, dass das total falsch ist. Dass das Baby jetzt ist es so, dass also erkannt, dass es ungefähr Hälfte der Schwangerschaft das Baby schon anfängt zu lernen. Wenn der Vater also durch die Bauchdecke mit dem Baby spricht, wird das Baby die Stimme des Vaters lernen. Und wenn das Baby geboren wird und der Vater sagt was, wird das Baby wissen, welches der Vater ist. Und das geht auch mit Musik. Manche Menschen spielen dem Baby Musik vor und es lernt das dann schon vor der Geburt. Jetzt werde ich euch ein Experiment, ein Sonogramm zeigen. Und das ist ein Sonogramm eines Fötus und die Eltern, die Mutter und der Vater, die streiten sich. Es ist in Italienisch. Aber das macht keinen Unterschied. Ein Streit klingt in jeder Sprache gleich. Aber ich möchte, dass ihr eben die Reaktion des Fötus beobachtet.
Basta! Mi hai stufato! Non ti sopporto più!
Insomma, basta!
Quando un bambino nasce, ha già un passato. Siete voi. Non dimenticatelo, perché 9 mesi valgono una vita. Quando un bambino nasce, ha già un passato. Siete voi. Non dimenticate.
Und das Baby erfährt und erlebt alles, was die Mutter erlebt. Und wenn das Muster sind, dann ist es das, was das Baby lernt. Also wir wurden schon beeinflusst, bevor wir geboren wurden. Die Persönlichkeit in ihren Grundsteinen wurde schon vor der Geburt festgelegt. Es gibt ein neues Buch, das heißt, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt, Warum Liebe zählt, von Susan Gerhardt. Sie beschreibt da, wie das Gehirn sich entwickelt und wie unsere Persönlichkeit schon im Alter von 2 Jahren entwickelt ist. Und das ist die Persönlichkeit, die wir den Rest unseres Lebens ausdrücken, bis wir sie verändern. Und ich habe darüber gesprochen, wie die Eltern die Genetik des Kindes beeinflussen. Und ich sage, die Eltern, das sind Genetiker, weil sie die Genetik des Kindes formen. Und ich erzähle das seit 20 Jahren. Schließlich hat die Wissenschaft, das ist ein Artikel von Scientific American, Also die Ergebnisse lassen vermuten, dass die Fürsorge oder die Art der Fürsorge der Mutter die Aktivität der Gene des Kindes beeinflusst. Und das gibt den Eltern sehr viel Verantwortung, Dinge, die wir gar nicht gewusst haben. Denn wir haben immer gesagt, ja, die Gene, die machen doch die Biologie. Aber nein, es ist die Umwelt, die die Biologie macht.
Okay.
Also die Frage war, es ist sehr viel in den Nachrichten und auch weltweit, dass Autismus bei Kindern zunimmt oder auch Lernschwächen. Und sie kann jetzt sehen, wie das alles zusammenhängt. Und die Frage ist, kann das umgekehrt werden? Kann das jetzt vermieden werden oder verbessert, was immer? Also ich werde zwei Antworten machen. Erstens, ja, es gibt wie richtig eine epidemische Zunahme von Autismus. Aber das ist nicht alles, hat nicht alles mit negativer Umwelt zu tun. Also es ist nicht alles die Schuld der Eltern. Es ist ein Einfluss des Feldes. Und ein Einfluss von dessen, was geglaubt und überzeugt wird, zum Beispiel Impfungen. Und es kann auch einen Einfluss geben aus der spirituellen Welt, was aus der spirituellen Welt reinkommt. Die Frage ist, kann man was dagegen tun? Und die Antwort ist ja. Eines der wichtigsten Dinge ist, wenn man früh draufkommt, und jetzt könnte man fragen, ja, wie weiß man früh, wie stellt man das fest? Und das bringt auch ein wichtiges Thema zur Sprache, das ich noch weiter ausführen werde. Wenn ein Baby geboren wird, dann hat es diesen Instinkt, das Gesicht der Eltern innerhalb der ersten Tage nach der Geburt zu lernen und sich zu merken. Und ihr werdet sehen, wenn die Mutter oder der Vater das Baby halten, dann starrt das Baby richtig auf das Gesicht. Und innerhalb ein paar Wochen, so 3-4 Wochen, kann das Baby unterscheiden, indem es auf die Augen der Eltern schaut, ob die Eltern glücklich sind, ob sie Angst haben oder ob sie unglücklich sind. Und es gibt einen sehr wichtigen Grund, warum das Baby das macht. Denn wenn ein Baby geboren wird, ist alles für das Kind neu in der Welt. Und der Instinkt des Babys, wenn es auf etwas Neues trifft, ist, dass es sich umwendet und auf das Gesicht der Eltern schaut. Und wenn die Eltern den Eindruck machen, nein, dann wird das Baby sofort lernen, ja, das ist gefährlich, da sollte ich mich nicht nähern, das ist nichts für mich. Einfach, es lernt das durch den Blick ins Gesicht der Eltern. Und wenn das Baby aufs Gesicht der Eltern schaut und die Vater, Mutter sind glücklich, wenn das Kind auf was Neues blickt, dann weiß das Baby sofort, die Wahrnehmung ist, was immer das auch sein mag, es ist nicht schlecht. Und ihr kennt das vielleicht auch nicht nur bei Babys, wenn ein Kind auf dem Spielplatz ist und irgendwie von der Rutsche oder Schaukel fällt oder so, dann schaut das Kind auf die Eltern. Und wenn die Eltern ganz im Schock sind, dann fängt das Kind an zu weinen. Und wenn das Kind auf die Eltern schaut und die Eltern, ja, ja, ist schon gut, dann steht das Kind auf, alles ist gut und es spielt weiter. Also wichtig ist, ein Kind lernt über die Welt und die Umwelt dadurch, dass es das Gesicht und die Augen der Eltern studiert. Und was ist anders bei einem autistischen Kind? Es schaut nicht in das Gesicht oder in die Augen der Eltern. Es schaut vielleicht auf den Mund, aber dann ergeben die Signale keinen Sinn. Es gibt ein Buch, das heißt Anhaftung, Verbindung, falls es es auf Deutsch gibt. Und das ist von einer Frau namens Katie Grandjew. Und sie beschreibt, wie ein Waisenkind, ein Baby, also autistisch war und nicht in das Gesicht der Leute, der Bezugsperson geschaut hat. Und die Bezugsperson hat das Baby mit der Flasche gefüttert, aber wenn das Baby dabei nicht in die Augen der Bezugsperson geschaut hat, hat sie die Flasche wieder weggenommen. Und sehr bald hat das Baby dann gelernt, dass es Essen kriegt, indem es in die Augen auf die Augen der Bezugsperson schaut. Und das Baby wuchs dann auf und wurde nicht autistisch. Und das ist ein Problem eben mit den Eltern, weil die meisten Eltern nicht wissen, welche wichtige Kommunikation da stattfindet. Also achten Sie auch nicht darauf, wenn das Kind nach Information im Gesicht der Eltern sucht. Und das greift dann ein in diesen Lerninstinkt. Und wenn die Eltern dem keine Beachtung schenken, dann fängt das Kind an, irgendwo anders nach Information zu suchen. Und dann verliert es seinen Fokus und die Aufmerksamkeit. Und das führt dann zu dieser Aufmerksamkeitsdefiziterkrankung. Also die Frage war, die verschiedenen Einflüsse, Impfungen und vielleicht auch die spirituelle Welt aus der spirituellen Welt. Und die Frage war, was bedeutet oder was meint Bruce jetzt mit der spirituellen Welt? Also um mal ganz schnell zu sagen, ich glaube, er glaubte nicht an die spirituelle Welt. Die spirituelle Welt. Ich habe das verstanden eben durch das Studium der Zelle und ich hatte keine Ahnung von der spirituellen Welt. Deshalb war ich ja Wissenschaftler geworden, weil ein Mechanist, wo die spirituelle Welt keine Rolle spielt. Und es war eben die Frage, wie der Wissenschaftler selbst das Experiment beeinflusst. Und durch diese Frage bin ich draufgekommen, auch mich mit der spirituellen Welt zu beschäftigen und wie das zusammenhängt. Und am Nachmittag werden wir mehr darüber hören. Also später. Also das ist eine neue Buchbesprechung aus dem Magazin Science und es beschäftigt sich damit, wo die Muster von Krankheit herkommen. Und ich werde das vergrößern. Und da steht in Umweltprozesse beeinflussen die Verbreitung von Krankheiten im Erwachsenenalter. Aber die operieren während der um die Zeugung geschehenden Phasen des Lebens, der fötalen Phase und der Kindheitsphase des Lebens. Also all diese Krankheiten wie Fettleibigkeit, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und all diese Zivilisationserkrankungen quasi, die sind alle Wurzeln in diesen ganz frühen Stadien um die Zeugung herum in der fötalen und der Kindheitsphase. Okay.
Thank you.
Danke. Also das ist ein Experiment aus Japan, wo der Mutter, bevor sie das Baby hatte, die hatte so ein Computerprogramm gelernt. Und man hatte der Mutter, der Schimpansenmutter gesagt, wie sie den Computer einschaltet und dann sind so japanische Schriftzeichen für Farben aufgetaucht. Und unten am Bildschirm war so ein Farbbalken. Und wenn die Mutter die richtige Farbe ausgewählt hatte, die dem Schriftzeichen entspricht, kam eine Münze aus dem Computer raus. Und die Mutter konnte mit der Münze dann zu einem Automaten gehen und dann kam was Süßes, was Leckeres raus für sie. Es brauchte viele, viele Monate, um der Mutter das beizubringen. Dann kam ein kleines Schimpansenbaby auf die Welt. Und das Baby war so klein, das konnte noch nicht richtig gehen. Und die Mutter machte ihre Experimente. Und eines Tages kommt eben die Münze raus, die Mutter geht zum Automaten und lässt das Baby sitzen. Und das Baby schleppt sich so, krabbelt zum Computer hin, schaltet ihn ein, die Schrift kommt, das Baby wählt die Farbe aus und holt sich die Münze. Und die Wissenschaftler waren geschockt. Wer hat dem Baby das beigebracht? Die Antwort ist sehr wichtig. Das heißt nämlich, das lässt vermuten, dass Kinder solche Fähigkeiten einfach durch Beobachten erlernen, ohne dass es ihnen die Eltern gezielt beibringen. Und das ist genau das, was uns als Kinder auch passiert. Und das ist ein sehr interessanter Bezug zu dem, wie das Gehirn funktioniert. In der Hirnforschung studiert man eben das sogenannte EEG, also die Wellen des Gehirns, die Schwingungen. Als Erwachsene haben wir ständig sehr hohe und sehr tiefe Reichweiten von Aktivitäten. Aber in unserer Entwicklung bewegen wir uns von der niedrigen zur höheren und zur nächsthöheren mit der Zeit allmählich hin. In den ersten 2 Jahren von vor der Geburt bis zum Alter von 2 Jahren sind wir in der niedrigsten Frequenz in Delta. Für einen Erwachsenen wäre Delta so wie Schlafen oder Unbewusstsein, also bewusstlos sein. Und das Kind ist nicht bewusstlos, denn es kann keine Reaktion machen. Das Kind ist so wie hinter einer Fensterscheibe und es kann die Welt zwar beobachten, aber es kann nichts machen. Von 2 bis 6 kommt die höhere Aktivität namens Theta. Wenn wir im Theta-Zustand sind, das ist so wie die Vorstellungskraft, die Fantasie. Das ist der Grund, warum die Kinder in diesem Alter in ihrem Spielen die echte Welt mit der Vorstellungswelt, mit der Fantasiewelt mischen. Und wenn im Alter von 6 bis 12 beginnt eine neue Ebene, die Alpha-Ebene, und das ist ruhiges Bewusstsein, also ist man ganz ruhig. Und ab dem Alter von 12 kann das Kind alle Wellen ausdrücken, nämlich Delta, Theta, Alpha und Beta. Und Beta ist so, wenn man aufmerksam ist, zum Beispiel Klassenzimmerzustand. Der wichtigste Punkt, und das Wichtige ist, das Bewusstsein, so wie wir Bewusstsein denken, steht dem Kind erst ab dem Alter von 6 Jahren zur Verfügung. Die ersten 6 Jahre sind der programmierbare Zustand. Das Wichtige ist, dieser niedrige Zustand heißt die hypnagogische Trance. Wenn ich euch hypnotisieren wollte, dann müsste ich euch von höheren Ebenen in die niedrigeren Ebenen bringen. Dann kann ich Informationen in das Unterbewusstsein reingeben, das hier ist. Und das ist ein wichtiger Grund für diese Altersperiode. Und das ist auch die Periode der kulturellen Integration, wo man Teil der Kultur wird. Ein Kind muss tausende und tausende Fakten darüber lernen, wie es in die Familie, in die Gesellschaft hineinpasst. Und deshalb gibt die Natur dem Kind nicht das Bewusstsein, neue Dinge selbst zu erschaffen, sondern nur den Zustand, dass es Fakten und Dinge runterladet und programmiert wird. Man kennt diesen Spruch von den Jesuiten, die sagen, gib mir ein Kind bis zum Alter von 6 Jahren und es wird ein Leben lang der Kirche gehören. Denn was immer bis zum Alter von 6 Jahren reingeht, das ist die erste Struktur des Unterbewusstseins. Das Kind ist in einem ständigen Zustand von Superlearning. Ein Kind zwischen 0 und 3 Jahren kann gleichzeitig 3 Sprachen lernen. Aber nach dieser Periode, wenn man versucht, dem Kind nur eine neue Sprache beizubringen, ist es schwierig. Und diese Zeitperiode in uns ist die Zeit, wo wir die grundlegenden Beziehungen über Familie, Beziehungen, Umgang miteinander und so weiter lernen. Also wie beim Schimpansenbaby, alles, was das Baby sieht, hört, von der Familie erlebt, das geht sofort ins Unterbewusstsein. Und das ist auch die Zeitperiode, wo wir die Selbstidentität lernen, wer wir sind, was die Eltern uns sagen, zu dem werden wir. Wenn die Eltern uns sagen, wir sind klug und gescheit und liebevoll und toll und wunderbar, dann geht das in unser Programm. Aber wenn uns gesagt wird, dass wir nicht nett und nicht lieb sind und nicht gescheit sind und nicht gut sind und nicht und alles, dann geht das in das Programm hinein. Wenn ein Kind in einem Geschäft einen Tanz aufführt, weil es ein Spielzeug möchte, und die Eltern sagen dann, du verdienst dieses Spielzeug nicht, dann ist das das Programm, ich verdiene es nicht. Aber wenn das einmal im Unterbewusstsein ist, dann wird das aufgezeichnet und gespeichert wie auf einem Kassettenrekorder. Für den Rest des Lebens spielt dann das Unterbewusstsein diese Platte ab. Ich verdiene es nicht, ich verdiene es nicht. Also die Programme, die wir in den ersten 6 Jahren erworben haben, die formen das, wie wir den Rest unseres Lebens leben. Aber das passiert alles unterhalb des Bewusstseins. Und ihr könnt vielleicht gar nicht wissen, welche Programme ihr erhalten habt, denn in dieser Zeitperiode wart ihr ja gar nicht bewusst. Aber die meisten von uns, wir alle haben Programme gekriegt von nicht gut genug, also nicht das Beste, was wir sein könnten. Jetzt kommt der nächste Teil. Der Mind, der Geist, hat 2 Teile. Das Unterbewusstsein, das ist so das ursprüngliche Gehirn. Und das Unterbewusstsein kann 40 Millionen Bits, also Daten aus der Umwelt, pro Sekunde verarbeiten. Und dieser Geist, das Unterbewusstsein, ist sehr stark und sehr schnell. Aber es ist total gewohnheitsorientiert. Es ist eine Gewohnheit. Es ist nicht kreativ oder schöpferisch. Es kann nur das abspielen und wiedergeben, was es gelernt hat. In der Evolution macht dieser präfrontale Kortex, das Vorderhirn, das bewirkt das Bewusstsein, da kommt das Bewusstsein her. Das ist nur ein kleiner Teil des Gehirns, der Bewusstsein ist. Also das Bewusstsein, das ist eine Zusatzfunktion. Und die meisten Menschen nehmen diese Funktion und diese Option auch gar nicht wahr. Und ihr könnt sehen, das kann nur ungefähr 40 Bits pro Sekunde an Daten verarbeiten. Und das Unterbewusstsein funktioniert Millionen Mal schneller. Das Unterbewusstsein ist schnell und das Bewusstsein ist langsam im Verarbeiten. Deshalb ist es so, wenn ihr in Stress oder in einer Notsituation seid, dann macht ihr das aus dem Unterbewusstsein heraus, denn da könnt ihr schnell reagieren. Und interessant ist eben auch wichtig, dass das Unterbewusstsein gewohnheitsorientiert ist und das Bewusstsein, das ist kreativ und kann auch den freien Willen ausdrücken. Um euch eine Vorstellung darüber zu geben, über den Unterschied zwischen 40 Millionen und 40 Bits pro Sekunde, zeige ich euch ein Bild. Und stellt euch vor, dieses Bild hat 40 Millionen Pixels und ein Pixel ist ein Nerv, der ins Unterbewusstsein geht. Also wenn das das Unterbewusstsein ist, wie viel von dem Bild sieht dann das Bewusstsein? So viel. Das sind die 40 Pixel oder die 40 Bits. Und das Bewusstsein ist sich nur so wenig bewusst und das Unterbewusstsein kann all die andere Information mit aufnehmen. Das Unterbewusstsein kann alles in eurem ganzen Körper kontrollieren. Also früher hat man gesagt, in unserem Körper gibt es unwillkürlich, also nicht kontrollierbare Teile. Jetzt wissen wir, dass das nicht stimmt. Also das Bewusstsein kann alles kontrollieren. Wir wissen, dass Yogis sogar ihren Herzschlag, ihre Atmung und sogar ihre Körpertemperatur bewusst kontrollieren und steuern können. Während das Bewusstsein eben nur wenige Dinge tun kann, kann das Unterbewusstsein Tausende auf einmal machen gleichzeitig. In letzter Zeit sprechen die Wissenschaftler auch darüber, wie das Unterbewusstsein euer Leben formt, eure Entscheidungen. Und da heißt es, gemäß kognitiven Neurowissenschaftlern sind wir uns nur über ungefähr 5% unserer kognitiven Aktivität bewusst. Also 5% ist schon hoch angesetzt. Sie sagen, dass bei den meisten Menschen ist es nur 1%, das wirklich aus ihrem Bewusstsein geregelt wird am Tag. Also jeden Tag erschafft ihr aus eurem Bewusstsein, aus eurem eigenen Willen heraus nur ungefähr 1% dessen, was so im Laufe eines Tages abläuft. Deshalb kommen 95-99% eures Lebens von euren Programmierungen aus dem Unterbewusstsein. Vielleicht wart ihr das Kind im Geschäft und wolltet was und die Eltern haben gesagt, das verdienst du nicht. Und 95% des Tages sabotiert ihr dann euer eigenes Leben, um ja sicher zu gehen, dass ihr es nicht verdient. Und der Grund ist, weil die Aufgabe des Unterbewusstseins darin besteht, Realität aus der Programmierung zu erschaffen. Wenn ihr also negative Programmierungen habt, dann macht ihr 95% des Tages programmiert und setzt ihr diese negativen Programme um. Und hier kommt das Problem. Das Bewusstsein und das Unterbewusstsein arbeiten zusammen. Alles, worauf sich das Bewusstsein fokussiert, kann es kontrollieren. Aber worauf sich das Bewusstsein nicht fokussiert, das wird vom Unterbewusstsein kontrolliert. Die meiste Zeit des Tages denken wir über die Zukunft oder über die Vergangenheit nach. Das mit dem Bewusstsein. Wenn das Bewusstsein also auf das Jetzt und das Hier und Jetzt nicht achtet, dann wird alles, was ihr im Laufe des Tages so macht, von eurem eingebauten Programm organisiert. Aber das Problem ist, weil das Bewusstsein nicht darauf achtet, sieht er auch gar nicht dieses Programm, das vom Unterbewusstsein abgespielt wird. Ich werde ein Beispiel geben. Als ihr zum ersten Mal mit dem Führerschein ins Auto gestiegen seid, wusstet ihr nicht wirklich, wie man Auto fährt. Also wart ihr euch sehr bewusst über alles, habt auf alles geachtet und alles gesehen, wo ihr hingefahren seid. Aber jetzt fahrt ihr schon 10, 15 Jahre und ihr seid vielleicht so wie ich. Ich kann einen Passagier haben im Auto. Und mein Bewusstsein ist im Gespräch mit der Person. Und ich fahre 10 Minuten dahin und dann schaue ich beim Fenster raus. Und dann wird mir klar, die letzten 10 Minuten habe ich gar nicht aufgepasst.
No.
Macht das sonst noch jemand? Die Lektion ist, wenn ich sagen würde, beschreibe dein Fahrverhalten in diesen 10 Minuten, dann würde er sagen, weiß ich nicht, ich habe nicht hingeschaut. Und das ist auf alle unsere täglichen Aktivitäten anwendbar. Ich werde noch ein Beispiel geben. Wenn ihr jemanden kennt und die Eltern von der Person und ihr seht, der Mensch verhält sich genauso wie seine Eltern und dann sagt ihr zu eurer Freundin, Maria, du bist genau wie deine Mutter. Und dann wird Maria sagen, was, bist du verrückt geworden? Warum sieht Maria nicht, dass sie wie ihre Mutter ist? Denn als sie dieses Verhalten gespielt hat, hat sie nicht darauf geachtet. Das sieht sie gar nicht und erkennt gar nicht, dass sie das Verhalten ausdrückt und spielt, wie ihre Mutter sie programmiert hat. Den Großteil des Tages spielt ihr also nicht Programme aus, die ihr persönlich haben wollt, sondern solche, die ihr von anderen Menschen gekriegt habt. Aber ihr habt die Programme von den anderen gar nicht gesehen und wenn euer Leben da nicht funktioniert, dann sagt ihr, das Universum unterstützt mich nicht. Und die Wahrheit ist, euer eigenes unsichtbares Verhalten hat euch sabotiert. Und manche Leute sagen, ja, vielleicht probiere ich es mit positivem Denken. Welches Bewusstsein macht das positive Denken? Bewusstes oder Unterbewusstes? Das Bewusstsein, das mit 5% am Tag nur arbeitet und nur mit dem 40-Bit-Prozessor. Und wenn ihr euer Bewusstsein macht, achtet ihr drauf, wer macht die Show hier? Und das ist das Unterbewusstsein, und zwar 95% des Tages mit dem 40-Millionen-Bit-Prozessor. Funktioniert positives Denken? Also grundlegende Mathematik. Und das ist, es läuft darauf hinaus, es ist sehr schwierig, einen kleinen Prozessor zu nehmen und damit diesen riesigen Prozessor überdecken zu wollen. Und ihr müsst wirklich Willenskraft mit der Betonung auf Kraft verwenden, um das zu überwinden. Und hier kommt das zweite Problem. Das Unterbewusstsein ist so wie ein Kassettenrekorder, ein Aufnahmegerät. Das nimmt eine Erfahrung auf und wenn man an den Knopf drückt, dann gibt es die Erfahrung wieder. Man sagt hier auch manchmal, der drückt meine Knöpfe. Jemand drückt einem die Knöpfe. Das ist so wie auf dem Kassettenrekorder auf Play drücken und dann läuft das Band ab. Und dann nehmen wir unser Bewusstsein und wollen mit dem Unterbewusstsein sprechen, um das Programm zu verändern. Und überlegt euch das mal so. Ihr habt einen Kassettenrekorder und ich gebe euch eine Kassette mit einem Programm. Und ihr gebt die Kassette rein und drückt auf Play. Und das Programm läuft und ihr sagt, nein, das Programm gefällt mir nicht. Dann geht ihr zum Kassettenrekorder und sagt, veränder das Programm, veränder das Programm. Wie viel Anschreien wird ausreichen, damit der Kassettenrekorder dieses Abspielen ändert? Zuerst reden wir freundlich, dann werden wir ärgerlich, dann schreien wir ihn an, dann bitten wir Gott, bitte die Kassette zu ändern. Das Thema ist, es ist so, das Band, die Kassette wird sich nicht ändern, indem wir das alles machen. Aber es gibt Wege, das Programm zu ändern, wenn man weiß, wie man den Aufnahmeknopf drückt. Ich werde nur drei Wege erwähnen, wie ihr euer Leben kontrollieren und steuern könnt. Das erste ist die buddhistische Achtsamkeit. Und das, was das bedeutet ist, wenn ihr bewusst seid und achtsam und darauf achtet, dann spielt ihr das Band gar nicht. Und ich kann mir gut vorstellen und bin mir sicher, alle in eurem Leben habt das irgendwann schon mal erlebt, wo ihr das gemacht habt und das war eine ganz besondere Zeit im Leben. Das war der Tag, an dem ihr euren besonderen Partner oder an dem Tag, an dem ihr euch verliebt habt in jemand Besonderen. Wenn ihr euch erinnert an die Zeit, wo ihr eure wirklich erste große Liebesaffäre-Beziehung hattet, dann kann ich garantieren, dass ihr da glücklicher und gesünder wart als je vorher. Und ich nenne das die Flitterwochenperiode. Warum war da euer Leben und eure Flitterwochen so schön? Ich werde ein Beispiel geben. An dem Tag, bevor ihr die Person kennengelernt habt, wie lange habt ihr gebraucht, um euch anzuziehen? Man zieht irgendwas an, geht raus. Wie lange braucht ihr, um euer Abendessen einzunehmen? Ein paar Minuten und dann mit dem Ärmel über den Mund und geht schon. Aber heute lernt ihr eure große spezielle Liebe kennen. Ihr wollt mit der Person ausgehen. Wie lange braucht ihr, bis ihr euch zurecht? Vielleicht eine Stunde oder mehr. Und dann geht ihr zum Essen und ich bin mir sicher, ihr erinnert euch an jede Verhaltens- und Benimmregel. Ihr verwendet die richtige Gabel und den richtigen Löffel und die Serviette, um das so schön abzutupfen. Und ihr redet auch nicht mit vollem und offenem Mund. Was war an dem Tag anders als am Tag vorher? Ihr habt auf euch selbst geachtet und euch beobachtet. Ihr habt nicht zugelassen, dass das automatische Programm abläuft. Ihr habt bewusst alles gesteuert und kontrolliert. Und denn ihr wolltet dieser speziellen Person wirklich zeigen, wer ihr wirklich seid. Und so habt ihr euch bemüht, auf euch zu achten. Also beide Partner sind am besten, wie sie je nur sein konnten. Und Liebe ist überall und der Himmel hängt voller Geigen. Und dann vergeht die Zeit und dann kommt das Leben wieder her und ihr fangt an, beschäftigt zu werden und euer Geist fängt an den Beruf, an die Welt, was immer zu denken. Wenn ihr also mit eurem Bewusstsein an irgendwas denkt, womit geht dann euer Verhalten? Mit dem Unterbewusstsein. Wessen Programme sind im Unterbewusstsein? Eure eigenen oder von wem anderen? Der Freund, Freundin kommt und stellt euch eine liebevolle Frage und euer Bewusstsein, euer Geist denkt an irgendwas und dann antwortet ihr auf die Frage wie eure Eltern. Und der Person schaut euch an und sagt, wie benimmst du dich überhaupt? Habt ihr selbst die Reaktion gesehen? Ja oder nein? Und ihr sagt, wovon sprichst du? Und dann fangen die Streitigkeiten an. Denn jetzt kommuniziert ihr als andere Person. Ihr kommuniziert nicht als die Person, die ihr glaubt, in eurem Bewusstsein zu sein. Wenn ihr das Kind im Geschäft war mit 6 Jahren, ihr habt gehört, du verdienst es nicht. Und dann seid ihr in einem kleinen Raum, macht einen kleinen Job mit eurem kleinen Ding und denkt dann, ich bin doch besser als das, eigentlich sollte ich die Firma leiten. Und während ihr das denkt, macht ihr diesen Job? Wer macht den Job? Das Unterbewusst? Und was ist das Programm des Unterbewusst? Du verdienst nichts. Also machst du Fehler. Wie viele von euch haben gehört, na, sie sind zu, ihr seid so Durchschnittsschüler. Und dann macht ihr eine Prüfung und wenn ihr den Test zurück und dann sagt ihr, ich habe doch die Antwort auf diese Frage gewusst, warum habe ich was Falsches hingeschrieben? Denn die Aufgabe des Unterbewusstseins ist, die Realität des Programms zu erschaffen. Euer Leben reflektiert also nicht das, was ihr wollt, sondern das Programm, das ihr gekriegt habt. Also ein Weg heraus ist Bewusstsein und Bewusstheit, einfach Bewusstsein, dann spielt ihr die Kassette gar nicht. Ein zweiter Weg heraus, klinische Hypnotherapie. Denn das bringt euch in den gleichen Gehirnzustand, in dem ihr in der Lernperiode auch schon wart. Und dann könnt ihr ein neues Programm reinlegen und die Kassette überschreiben. Aber es gibt sogar einen noch besseren und einen noch schnelleren Weg. Es gibt eine Gruppe von neuen Psychologie-Modalitäten, das heißt Energiepsychologie. Es gibt viele verschiedene Versionen davon, zum Beispiel holographisches Neuprogrammieren, Bodytalk, EMDR, EFT, also das, mit dem ich am vertrautesten bin, ist PsychK, das schreibt sich PSYCH-K. Und diese Programme sind so, als würde man auf dem Kassettenspieler das, die Aufnahmetaste drücken. Und diese Programme können wirklich eine Überzeugung, die ihr euer Leben lang gehabt habt, in 15, 20 Minuten verändern. Viele davon wie PsychK, die bringen euch auch in einen Zustand des Superlearnings, also in den Zustand, in dem ihr als Kind wart. Ich werde nicht über diese Techniken und Modalitäten sprechen. Und auf meiner Website habe ich eine Liste von den meisten dieser Sachen. Und ihr könnt euch das dann irgendwas aussuchen und auf die entsprechende Website gehen und dort nachlesen. Jetzt möchte ich darüber sprechen, eure Gedanken gehen hinein und passen den Körper im Inneren. Aber jetzt möchte ich zeigen, wie eure Gedanken hinausgehen und euer Leben im Außen verändern und beeinflussen. Also das ist ein altes Bild einer neuen Technologie, MEG, Magnetoenzephalograph. Also beim EEG kommen da die Drähte und Elektroden ans Gehirn, an den Kopf und man liest das ab, die Energie. Beim MEG berührt diese Sonde den Kopf gar nicht. Man kann die Gehirnaktivität außerhalb des Kopfes messen. Es ist nicht magisch, es ist kein Zauberding. Wenn ein Nerv ein Signal trägt, dann ist das so wie ein elektrischer Draht. Es hat eine elektrische Komponente, das sind die schwarzen Pfeile, und diese elektrischen Komponenten können durch Elektroden an der Haut aufgenommen werden oder gemessen werden. Aber wenn ein Draht geladen ist, also eine Ladung hat, hat er auch ein magnetisches Feld rundherum. In der Physik nennt man das die Regel des rechten Daumens. Wenn mein Arm ein Draht ist und der Strom geht von da nach da, dann nehme ich meine rechte Hand und mein Daumen zeigt in die Richtung des Stromflusses. Und meine Finger zeigen die Polarität des Magnetfeldes, das rundherum geht. Und das magnetische Feld geht durch die Haut durch. Eure Gedanken sind nicht in eurem Kopf nur drinnen. Und das ist ein Experiment mit dem indischen Wissenschaftler Amit Goswami, der ist auch in dem Film What the Bleep. Also er ließ zwei Menschen meditieren, beide gemeinsam, und dann gibt er sie auseinander, 50 Fuß voneinander entfernt. Und bei einem der Menschen nimmt er so ein Licht wie eine Taschenlampe und lässt das schnell bei den Augen flickern. Und das macht ein evoziertes Potenzial, also dass im Gehirn sehr stark was abgefeuert wird. Also dieser eine hat das Licht gesehen und hat das evozierte Potenzial gesehen. Und der andere, der 50 Fuß weg war, hatte genau zur gleichen Zeit die gleiche Reaktion im Gehirn, obwohl er das Licht gar nicht gesehen hat. So wie ich gestern gesagt habe, Menschen sind nicht Partikel, sondern Wellen. Und die Wellen verschränken sich miteinander, die sind verschränkt. Die Menschen, mit denen man sich verbindet, mit denen ist man verflochten, verschränkt. Und ihr kennt das, wenn ihr über jemanden sprecht oder an jemanden denkt, den ihr jahrelang nicht gesehen habt. Und ich sage, meinen Freund John habe ich schon 10 Jahre nicht gesehen. Dann läutet das Telefon und John ist. Oder ein Brief kommt in der Post von John. Habt ihr die meisten von euch schon sowas erlebt? Es ist so wie Placebo und Nocebo. Wenn ihr positive Gedanken von jemandem denkt, dann bemühen sich die Leute, mit euch in Kontakt zu kommen. Aber es funktioniert in beide Richtungen. Wenn ihr einen negativen Gedanken über jemanden habt, dann wird der andere, wo immer er ist, negativ über euch sprechen. Und da ist es wichtig zu erkennen, dass eure Gedanken und eure Beurteilungen nicht nur in euch sind, für euch, sondern verbunden sind mit den Menschen, denen sie zugeordnet sind. Und ihr wisst, dass wenn ihr die richtige Frequenz erreicht, dann kann so ein Kristallglas, ein Kelch explodieren, zerschellen. Also das ist die harmonische Resonanz oder wie ich gestern gesagt habe, die konstruktive Interferenz. Und erinnert euch, wenn zwei Wellen phasengleich sind, erinnert euch, wie die zusammengekommen sind, sind sie größer, doppelt so groß geworden. Die Atome schwingen mit einer bestimmten Frequenz und wenn ich eine Stimmgabel nehme mit der gleichen Frequenz, konstruktive Interferenz, dann drehen sich die Atome des Glases schneller und schneller und schließlich explodiert das Glas. Ein Experiment, wenn ich die Stimmgabel anschlage, was wird in diesem Bild passieren? Werden alle zerbrechen? Nur das. Warum? Der gleichen Frequenz. Andere Frequenz, das reagiert gar nicht drauf. Ihr seid mit eurem Gehirn wie eine Stimmgabel und ihr sendet die Frequenzen eurer Gedanken aus. Welches Glas wird auf eure Gedanken reagieren? Das, nämlich das, das harmonisch resonant mit euren Gedanken ist. Wenn ihr in Angst lebt, werdet ihr nicht den Dalai Lama aktivieren. Aber Scarface taucht vielleicht auf. Wenn ihr also Gedanken habt, dann aktiviert ihr und regt ihr mit euren Gedanken diese Dinge in der Welt an, die mit euren Gedanken verbunden sind. Wenn ein Dieb, ein der euch überfallen wird, versucht herauszufinden, welche Person er nun attackieren soll, von den verschiedenen Leuten, die so auf der Straße gehen, wer glaubt, er wird überfallen? Der sich am meisten fürchtet. Und der sich am meisten fürchtet, der wird ausgewählt werden und dann braucht der überfällt, gar nicht viel machen, sondern der wird so erschrocken sein und eh schon alles hergeben. Und was für Einzelne funktioniert, ist natürlich noch viel mächtiger, wenn eine ganze Gruppe Menschen die gleichen Gedanken hat. Man kann keinen Krieg machen, wenn nicht genug Menschen bereit sind, einen Krieg zu machen. Und ich werde so einige Massensachen hier zeigen und das ist eine Lotterie in New York City, ein Jahr nach dem 9. September nach 9/11. Also und zwar am 11. September 2002, am ersten Jahrestag nach dem Attentat, nach dem 11. September. Woran haben alle Menschen in New York an dem Tag gedacht? Die gewinnende Nummer war 911, weil wir kollektiv die Realität erschaffen. Als Greg und ich in Australien waren und diesen Wissenshüter der Mandäer trafen, und er sagte, durch ihre Techniken können sie eben durch ihre Praxis in die Zukunft auch schauen, die wussten von Saddam Hussein und auch von George Bush. Und dann sagte er auch etwas von einem kommenden Krieg. Und Greg fragte, muss dieser Krieg geschehen? Und der Mann hatte dann ein sehr weises Lächeln und sagte, nein, wenn das Bewusstsein sich verändert, wird es keinen Krieg geben. Und der Punkt ist, wir erschaffen kollektiv unsere Realität und wenn wir unsere Überzeugungen verändern, verändern wir auch die Welt. Und jetzt werde ich diesen Sprung machen, weil ich habe erwähnt, dass ich darüber sprechen wollte, wie ich spirituell wurde. Und ich möchte über Zellen sprechen. Und ich möchte über zwei identische Zellen sprechen. Ich habe jetzt die Leberzelle genommen, aber das könnte alles sein. Muskel, Gehirn. Aber was ich wollte, waren zwei identische Zelltypen. Diese Zelle gehört Bruce. Das ist meine Leberzelle. Hallo. Keine zwei Menschen sind genau gleich. Und ich sage das aus einem einfachen Grund. Wenn ich meine Zellen nehme und die in euren Körper gebe, wird euer Immunsystem sagen, gehört nicht uns und wird die Zelle zerstören. Und wenn ich eure Zellen nehme und sie in meinen Körper gebe, wird mein Immunsystem sagen, gehört nicht mir, ist nicht selbst und wird die fremden Zellen zerstören. Die Zellen haben also Identität. Und ich frage mich, wo ist jetzt diese Identität, die eine Person anders macht als die andere? Deshalb habe ich zwei identische Zellen gewählt und das werde ich jetzt machen. Ich werde die Farbe entfernen von allem, das bei den zwei Zellen das gleiche ist. Und da, wo Farbe übrig bleibt, das zeigt, wo zwei Zellen sich unterscheiden. Also wo ist der Unterschied zwischen zwei Menschen? Auf der Oberfläche der Zelle sind Rezeptoren, so wie ich gestern gezeigt habe, bei den Schaltern. Und Rezeptoren sind Antennen. Und die Antennen an meiner Zelle empfangen ein anderes Signal als die Antennen an Margarets Zelle. Aber wo sind die Antennen lokalisiert? Am äußeren Rand der Zelle, außen an der Zelle. Und wo kommt das Signal nun her, das die Antennen aktiviert? Aus dem Feld. Ja, die haben auch Namen. Die Medizin studiert einen kleinen Teil dieser Zellen, denn sie wollen ja, dass Gewebe zusammenpasst, wenn sie Transplantationen machen. Und die Medizin nennt das die Identitätsrezeptoren. Was empfängt nun dieser Empfänger, dieser Rezeptor? Die Identität, das Signal. Und das Signal kommt von außen. Wenn ich also meine Identitätsrezeptoren wegnehme, dann habe ich keine Identität an der Zelle. Ich kann diese Zelle nehmen und die jedem implantieren und die wird nicht abgestoßen werden. Es ist eine Leberzelle, nicht die Leberzelle von irgendjemand Konkreten. Aber wenn ich die Rezeptoren von Margarets Zelle nehme und gebe die auf meine Zelle, wessen Zelle ist das? Denn wenn ich das jetzt in meinen Körper zurücktun würde, würde ich die abstoßen. Aber wenn ich meine Zelle mit ihren Rezeptoren in ihren Körper gebe, dann wird sie akzeptiert. Ich übertrage die Besitzerschaft, indem ich die Antennen übertrage und wechsle. Also ich möchte, dass ihr euch vorstellt, dass die Zellmembran lichtundurchlässig ist, dass kein Licht durchdringen kann. Ich lege die Zelle in weißes Licht. Welche Farbe wird da drin sein? Gar nichts. Ich gebe sie in weißes Licht, dunkel. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch vorstellt, dass die Identitätsrezeptoren so wie Sonnenbrillen sind. Welche Farbe wird dann in meine Zelle kommen? Welche Farbe? Grün. Und welche Farbe kommt in Margarets Zelle?
Orange.
Genau. Die wichtigste Frage nun, woher kommt die Farbe? From the outside. Und was ist das außen? Alles, was ist. Und warum ist das wichtig? Wenn meine Zelle nur grün reinlässt und Margarets nur rot reinlässt, ist mein Grün von wo gekommen? Vom weißen Licht. Wo ist das Rot hergekommen? Vom weißen Licht. Und das Spirit des Ganzen kommt in euch und das ist anders, als dass ihr ein anderes Stück Spektrum kriegt. Hier ist also eine interessante Frage. Wenn ich die Zelle töte, verschwindet dann die grüne Frequenz aus dem weißen Licht?
Nein.
Das ist der Punkt. Der Punkt ist, die Identität ist von außen gekommen. Wenn der Körper stirbt, dann ist die Identität noch immer draußen. Wenn ein zukünftiges Embryo kommt mit den gleichen Identitätsrezeptoren, welches Programm, welche Sendung liest es dann? Die gleiche Sendung, die gleichen Wellen, die das hier gemacht haben. Ihr sterbt gar nicht, weil ihr gar nicht in euch drinnen seid. Ihr seid Teil des Ganzen. Daher seid ihr Teil dessen. Ihr könnt von dem gar nicht getrennt sein, denn ihr seid nur ein Segment von dem. Und als ich das verstand, wurde mir klar, dass ich in meiner Identität unsterblich bin. Weil die Identität und die Zellen, das ist nicht das Gleiche. Und ich war ganz aufgeregt, weil ich an das alles gar nicht glaubte, aber die Wissenschaft, das war so und hat sichergestellt und hat mir gezeigt, dass da was reinkommt, das in jedem Menschen anders ist und dennoch das Gleiche. Vielleicht hatte ich damals einfach zu viel freie Zeit. Da habe ich meine Zellen gefragt, wenn ich bereits schon da draußen bin, warum brauche ich das hier? Und meine Zellen haben mir die Antwort gegeben. Meine Zellen sagten, wenn du nur ein Spirit bist, wie schmeckt Schokolade? Wenn du nur Spirit bist, wie sieht dann ein Sonnenuntergang aus? Wenn du nur ein Spirit bist, wie fühlt es sich an, verliebt zu sein? Und die Zellen wandeln das Außen, also das, was draußen ist, um in Gefühlsempfindungen. Und das geht wieder ans Gehirn und das sendet wieder Wellen aus und die verbinden uns wieder mit der Quelle. Und was ich das Wichtigste, was ich da lernte, war, das ist der Ort, das ist der Punkt, wo wir einfach fühlen und schmecken und riechen und unsere Sinneswahrnehmungen, Sinneseindrücke lieben und leben und genießen, solange wir es können. Und was passiert, wenn wir in Angst leben? Dann schließen wir alles zu und das Leben ist verschwendet. Und der Punkt ist, jede Person ist wie eine Frequenz des Lichts.
Okay.
In der Lichtbrechung, das weiße Licht tritt ein und das Spektrum kommt raus. Wenn ich das Spektrum hier wieder reindrücke, was kommt auf der anderen Seite raus? Weißes Licht. Aber jeder von uns ist wie eine Frequenz. Also stimmen wir ab in diesem Raum, Herr X, den mögen wir nicht. Und der Herr X wird rausgeworfen, raus mit dir. So, weg ist er. Also der Herr X ist rausgeworfen. Ich nehme die übrig gebliebenen Frequenzen und gebe sie zurück durch das Prisma. Kriege ich dann weißes Licht? Wir als eine Gruppe wollen, dass das weiße Licht wieder auf den Planeten kommt. Und wir haben das weiße Licht an Menschen wie Jesus, Buddha und Mohammed gegeben. Aber die haben versucht, uns die Lektion beizubringen, dass wir das weiße Licht sind. Die Lektion, die wir nicht gelernt haben, ist, dass wir Zellen sind in einem größeren Ding namens Menschheit. Wir als Individuen entwickeln uns nicht, die Menschheit als ein kollektives Feld, als ein kollektiver Körper entwickelt sich. Wir müssen also anerkennen, dass jeder Mensch ein Stück von dem, was ist, und dass nur wir alle zusammen das weiße Licht bilden. Wir sind in einem Zustand in der Welt, wo wir ständig noch die Zellen abtöten. Und es ist kein Zufall, dass indem wir den Körper der Menschheit zerstören, dass Menschen, einzelne Menschen von diesen Autoimmunerkrankungen an Selbstzerstörung leiden. Denn die Schwingungen, die auf das Ganze wirken, erschaffen auch in uns das gleiche Muster.
Okay, so, the mind.
We'll talk about zum Geist. Also es gibt sowas wie ein Überbewusstsein, eine Quelle, ein Ort, wo die Rezeptoren gefüttert werden. Es gibt ein Unterbewusstsein, unsere Erfahrungen, unsere Instinkte. Die meisten Menschen leben ihr tägliches Leben und verwenden nur das Unterbewusstsein. Wenn ihr aber das Überbewusstsein mit dem Unterbewusstsein zusammen vermischt, das ist das Selbstbewusstsein, das Bewusstsein über das Selbst. Dann ist es, wenn ihr euer Bewusstsein nehmt und die Erfahrungen zusammen und das Leben erschafft, das ihr haben wollt, das anders sein kann als die Programmierungen im Unterbewusstsein. Und der Unterschied ist, das Überbewusstsein ist intuitiv. Wenn ihr Gedanken habt, ihr seid draußen in dem Feld, da nehmt ihr eure Information auf. Das Unterbewusstsein ist der Autopilot, das fährt das Auto, auch wenn ihr gar nicht darauf achtet. Und wie wir herausgefunden haben, 95% des Tages oder mehr operieren wir mit dem Autopiloten. Aber wenn ihr das obere und das untere zusammennehmt, dann fahrt ihr euer eigenes Auto, euer eigenes Gefährt. Als Schlussfolgerung also, was erschafft das Leben, das wir haben? Und die Antwort ist Spirit, das Element aus dem Feld. Und der Einfluss von Spirit im Selbst ist der mentale Prozess.
So the reality that we're experiencing right now is a combination of spiritual and mental activity.
Und der Artikel heißt das mentale Universum. Und das ist von einem Physikprofessor einer großen Universität, berühmten Universität Johns Hopkins. Und statt den ganzen Artikel zu lesen, zeige ich euch die essentiellen Sätze am Ende dieses Papiers. Und da sagt dieser Professor, das Universum ist immateriell, es ist mental und spirituell, lebe und genieße. Und das bringt all die Arbeit zusammen, die Greg gesagt hat, das Physische, dann das Spirituelle und das Bewusstsein und die mentalen Sachen, das fasst alles zusammen. Und daher haben wir eine gute Nachricht aus der Wissenschaft. Wir können die Welt erschaffen, die wir wollen. Und das, was wir zu tun haben, ist, bewusst zu werden. Und dann wird der Himmel hier auf diesem Planeten sein. Danke vielmals.
Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.